Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Fuck man, ich hab hier den alten Öffner nur.
Ja. So, manche Leute an den Empfangsgeräten könnten sich das Gleiche sagen, aber sie könnten auch schon in der Post neue Öffner gehabt haben.
Mysteriös.
Ja.
Schmeiß doch alles weg.
So weit würde ich nicht gehen. Unsere alten Merch-Sachen sind ja auch immer noch sehr schön.
Ja, das stimmt. Ich finde das alles geil. Wer da was von haben will, supporte uns gerne bei Patreon.
Ja.
So.
So.
Genug des eigenwerbenden Molochs.
Hallo, Niklas.
Hi, Lukas.
Ne? Willkommen zurück.
Ja, anderthalb Wochen Pause. Gefühlt aber auch keine Pause.
Ja.
Auch für die Hörerschaft, glaube ich nicht, weil die letzte Episode einfach eine fucking 5 Stunden Q&A-Episode war.
Ja, aber es könnte eine Zwangspause gegeben haben. Ich wurde heute darauf aufmerksam gemacht, Shoutout Malte, Dankeschön, dass unser Podcast-Feed off war und ich dachte, das läge nur an mir, dass da, weil ich habe manchmal so, dass mein Autoradio aus irgendeinem Grund unsere Podcasts nicht abspielen will, singulär nur unseren Podcast.
Mhm.
Ich habe inzwischen rausgefunden, dass das mit der Länge des Folgennamens zu tun hat. Aber diese Folge ging nicht und das lag tatsächlich an einer technischen Geschichte. Das heißt, es kann sein, dass diverse Leute, die nicht über Spotify gehört haben, weil da ging's, unseren Q&A-Podcast und alle anderen Folgen in der letzten Woche nicht hören konnten. Das läuft jetzt aber alles wieder. Ich hab's repariert.
Das ist ja tragisch.
Ja.
Krass.
Aber es ist auch schön, weil die Welt dieses Podcasts steht ihnen somit jetzt wieder offen. Alles funktioniert.
Ja.
Ja.
Ist immer gut, wenn neue Leute geboren werden, nachdem alte gestorben sind.
Ja, so kann man das auch sehen. Das ist doch
krass. Okay, hat Spotify da irgend so einen bösen Heel-Move gemacht und alle anderen Podcatcher ausgenockt?
Wenn du wirklich wissen willst, warum
nein,
das
ist
liegt,
für mich
dann
jetzt
kann
die
ich
Antwort.
Dir jetzt erklären. Aber ich ja. Stoßen wir doch an.
Ja.
Auf 5 Stunden Q&A.
Ja, Mann.
Und so.
Leute da draußen, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann macht das mal. Teilt es euch ein bisschen auf, der ist wirklich sehr schön geworden.
Ja.
Gefällt mir sehr gut, dieser Q&A-Podcast. Ich bin selbst gerade so am nochmal hören. Wenn man so 5 Stunden aufgenommen hat, so am Stück, dann ist man auch, also kann ich erinnere nicht mehr alles. Deswegen ist es immer schön, das auch selbst nochmal zu hören und da sind ein paar gute Sachen bei. Haben schon ein bisschen gutes Feedback auch bekommen. Die Episode ist ja auch für uns einfach immer eine besondere.
Ja.
Gerade zu unserem 8-jährigen Geburtstag, der im Juli war. Keine Ahnung, hat mich auch gefreut. Also gerne auch mal Kommentare hinterlassen bei den Podcatchern oder sonst wo, Social Media.
Ja, Mann.
Shoutout Stefan zum Beispiel. Da hat mich sehr berührt, dass ihn das sehr berührt hat.
Ja.
Da ging es um die Frage nach, was überhaupt Freundschaft ist für uns und so weiter. Also ja, viel Spaß damit, Leute.
Voll.
Mhm.
Ach ja, der war was fürs Herz wieder mal. Sehr schön.
Ja, ein bisschen fürs Hirn und für die Leber ist jetzt, was seitdem alles passiert ist im Wrestling-Business, Alter.
Ja.
Also eigentlich nur bei WWE, da reden wir heute drüber.
Ja.
Himmel hilf, wir konnten SmackDown, Raw, noch eine Raw.
Das war's.
Und SummerSlam.
Ach ja.
Irgendwie. Ja,
SummerSlam. Ja, stimmt. Genau. Das heißt, seit unserem letzten Podcast war dann ja die SmackDown vor SummerSlam, SummerSlam über 2 Nächte verteilt, Raw, SmackDown und noch eine Raw. 6 Episoden von dem Bums.
Ja. Ich habe heute sogar noch ein bisschen AAA aufgeholt.
Wild.
On point.
Ja, naja gut, also wir haben Raw drin jetzt auch von dieser Woche. Sind also für unsere Verhältnisse früh dran.
Ja.
Ja.
Konntest du Raw noch gucken? Du kommst ja gerade vom Training.
Und ja, ich habe gerade.
Heute ist Dienstag, Leute. Wir nehmen das an einem Dienstag auf.
Es ist Dienstag, meine Damen und Herren, es ist Dienstag. Ja, ich habe anderthalb Stunden Yoga hinter mir. Ich habe offiziell gerade BJJ-Ferien, aber eine Trainingspartnerin hat Yoga angeboten als Alternativprogramm und ich habe meinen Körper heute gespürt auf eine Art, Alter. Ich laufe auf Wolken. Ich bin absolut in meiner Mitte. Es ist crazy. Was ist Yoga für ein verrückter Scheiß? Heftig, Mann. Heftig.
Ey, ja, wenn man es richtig macht.
Schiebt euch Yoga in euer System, ey. Das ballert. Wirklich. Ist crazy. Ja.
Das sind so die gleichen Sachen, die Leute sagen, die eine Ulala Fala benutzt haben. Bei der Frage war ich eben. Ja. Schiebst euch ins System.
Warte kurz.
Ja.
Nee, kann man beim Golf nicht sagen.
Nee, kann man beim Golf nicht sagen. Ja. Ja, aber also schön, okay. Das sollte dann ein sehr harmonischer Podcast werden heute.
Nee, ich muss jetzt ich muss raus aus diesem Zen-Zustand. Ich brauche wieder Stress.
Ja, gut. Geil, geh mal rein. Ich vertrete einfach immer Gegenmeinungen zu allen Takes, die du heute bringst.
Nee, mal gucken, was das hier wird. Ich bin irgendwo zwischen Sami Zayn und Danhausen.
Okay. Ich bin Alter, irgendwo so zwischen, weiß ich auch nicht, Stephanie Vaquer und Kevin Owens. Alter, zwei Rückkehrer.
Das ist ein guter Ort.
Alter, ja, ist der beste Ort der Welt, glaube ich.
Ach
Gott, ey, es ist so viel passiert, wirklich. Allein die Rückkehr von diesen beiden Menschen
ja
ins Wrestling-TV könnte schon eine Stunde füllen für mich.
Ja, dann gab es noch Debüterei, dann gab es noch Titelwechsel, noch und nöcher.
Ja.
Dann gab es Rente.
Neue Fäden, Alter.
Wiederauferstehung.
Ja.
Ja. Eieiei.
Es ist wirklich sehr viel passiert. Ich habe mir so kleine Post-its eben aufgeschrieben, als ich auf dich gewartet habe und
wusste
gar nicht, wo ich Ende machen sollte.
Ey. Ja, es fehlt wirklich nur noch, dass du so Pins da reinrammst und irgendwelche Fäden dazwischen spannst, um endgültig auszusehen wie so ein irrer Verschwörungstheoretiker, der sich komplett in irgendeiner kruden Theorie verrannt hat.
Ich klebe mir das jetzt wirklich hier so vor mir auf den an den Tisch so.
Ja,
okay. Ja, stimmt. Ach, so, ja, also, boah.
Wo fängt man denn an? Wo hört man auf?
Erstmal traurig, dass wir das erste Mal seit wahrscheinlich 8 Jahren SummerSlam nicht zusammen geguckt haben.
Ja.
Ich musste auf einen LARP.
Ja, du warst nicht du selbst.
Ja, ich war nicht ich
selbst. Deshalb konnten wir nicht zusammen gucken. Du warst einfach aus der Welt abgemeldet. So, es gab keine Möglichkeit, Zugang zu dir zu finden.
Ja, ich war tatsächlich in einer anderen Welt. Das ist wirklich so, ne? Also, wer das nicht kennt, LARP, Live Action Roleplaying. Also gar keinen Empfang auf dieser Wiese, wo das stattfindet. 12.000 Menschen, generell, wenn man in Deutschland irgendwo ist, wo 12.000 Menschen sind, hat man nie Empfang. ja. Ich bin tatsächlich ins Armwrestling reingekommen
ja.
in diesen Tagen. Da war abends so ein Armwrestling-Turnier, da hat mich eine für angemeldet einfach. Und dann wurde ich da hingeschleppt und habe Armwrestling gemacht gegen irgendwelche Barbaren und Wikinger. Und bin tatsächlich ins Finale gekommen. Ich bin ein sehr guter Armwrestler und ich wusste das nicht.
Stark?
Ja.
Mit links oder rechts?
Mit rechts.
Ja.
Ja.
Gegen Linkshänder oder gegen Rechtshänder?
Gegen Einarmige.
Ist egal.
Ja.
Wenn das so dieser Dings, der in diesem Podcast extrem auffällig viel zitierte Speerwerfer aus Asterix erobert Rom ist, dann ist es auch egal, ob es ein Einarmiger ist.
Man müsste einen Count machen. Na, wer wurde mehr erwähnt? Mario Basler oder der Speerwerfer?
Ja. In dieser Folge 1:1.
Ja. Ja, Armwrestling, ey, ich sag's dir, wirklich, das ist ein Ding. Hab mich danach noch mit so einem Holländer unterhalten, der hat das organisiert. Also es war dann in so einer Kneipe, irgendwie schön gemacht, so verschiedenste Leute, alles Amateure, nur ein Pro halt. Und der war so der Champ. Und im Finale habe ich irgendwie 4 Leute habe ich ausgeschaltet, kam dahin. Im Finale habe ich aber verloren.
Ja.
Und dann durfte der Gewinner dieses Turniers nochmal gegen den Champ ran.
Ja.
Und der Champ hat den halt von 2 Sekunden halt vernichtet, einfach so.
Das, ja, krass.
Das ist so krass. Und der war halt, der wog bestimmt 10 Kilo weniger als ich.
Ja.
So, hat einfach diese Technik, die mich irgendwie, weiß ich nicht, dann noch im Nachklang noch weiter interessiert hat. So. Und ich glaube, ich gehe da mal rein. Ich gehe mal jetzt zum Eimsbüttler Turnverein und mache Armwrestling. Da gibt's Armwrestling-Sparte.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das beim ETSV gibt.
Ja, ist das nicht?
ETSV? Ja, also ich könnte mir vorstellen, ja.
Gibt's wirklich, also aber kein Scheiß. Gibt's
die haben wirklich
da.
Eine Armwrestling-Sparte.
Dienstags, Freitags und Sonntags ist da Armwrestling.
Alles klar.
Ja, ich gehe da mal hin, guck mir das an. Das ist wirklich hoch interessant. Ja,
ja, okay.
Ja.
Muss man das dann aber nicht beidhändig machen? Also ist das nicht eine unnötig einseitige Belastung? Nicht so?
Ich kann mir vorstellen, dass man das beidhändig trainiert, ja.
Ja, okay. Über Kreuz.
Einer der dümmsten, also wirklich, mir fällt kaum eine dümmere Sportart ein.
Power Slap.
Ja, ist keine Sportart, das ist einfach nur.
Ich habe letztens ein Video gesehen, wie Jake Hager kassiert beim Power Slap.
Nichts wundert mich an dieser Aussage.
Ja.
So.
Das ist Erstaunlichste.
Wie ist der nochmal bei WWE?
Jack Swagger. Jack Swagger. Musst du bitte richtig aussprechen.
Ja.
Ich finde das Erstaunlichste an dieser Aussage war, dass ich das gesehen habe.
Alles andere daran.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das erscheint mir auch zwingend.
Gut, egal. Also ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden über die nächsten Jahre, was meine Armwrestling-Karriere angeht.
Ja.
Ja, keine Ahnung, Alter. Wo gehen wir rein?
Keine Ahnung. Du hast den Durchblick.
Ja, ich habe die Post-its hier vor mir.
Voller Post-its.
Es gibt schöne Entwicklungen.
Ja, wollen wir in das SummerSlam Aftermath direkt rein oder wollen wir kurz mal so ein bisschen SummerSlam Revue passieren lassen? Oder machen wir beides so kreuz und quer, indem wir uns an den Namen entlanghangeln?
Wir können uns chronologisch in den SummerSlam irgendwie bewegen.
Scheiß drauf, Kevin Owens ist zurück, Alter.
Kevin Owens ist zurück. Alter, hol die Henne aus dem Loch. Wirklich. Das Wachs fließe. Alter, Kevin Owens.
Ich habe SummerSlam geguckt. Ich habe diese Musik gehört, dieses.
Ja.
Ich habe mich wie ein Erdmännchen aufgerichtet in diesem Moment.
Ja.
Ich habe mich dabei erwischt, wie ich über beide Ohren grinse wie ein Honigkuchenpferd, aber auf diese ungläubige Art.
Ja.
Als, weiß ich nicht. Und ab da bin ich wirklich, als er dann auftauchte und zu sehen war, bin ich glückselig zurück aufs Sofa gesunken und habe mich einfach nur gefreut.
Ja, Mann. Ich hatte sogar Tränchen in den Augen, weil mich das irgendwie aus dem Nichts hoch emotionalisiert hat.
Ja, check ich total.
Also absoluter Wahnsinn. Absoluter Pop des Abends. So.
Ja, ist klar. Des Wochenendes.
Wir haben halt im Vorfeld der Fehde Reigns, Rollins und so, haben wir halt immer über diese OG-Typen für uns geredet und so, ne? Kevin Owens gehört halt einmal dazu.
Ja, klar.
Er ist einfach genau da. Es sind so 5, 6 Leute. Und Kevin Owens ist für mich einfach einer der, keine Ahnung, wichtigsten Wrestler, die es gibt.
Ja.
So.
Ja.
Und man wusste halt wirklich nicht, ob der zurückkommt. So, das war eine üble Verletzung, irgendwas mit dem Nacken. Alter, und dann kommt er auf diese Art zurück und holt sich Number One Contender Spot in einem Match, wo man einfach keinen Ring Rust bei ihm sieht.
Ja, nach anderthalb fucking Jahren, ne?
Ja.
Kommt er zurück, sieht aus wie vorher. Also andere Leute kommen halt in der Form ihres Lebens zurück. Kevin Owens auch, nämlich in der gleichen Form.
Komplett, immer gleich.
Insofern ist Form seines Lebens hier die Definition.
Mhm.
Ey, Mann, auch dieser Moment, weißt du, er kommt rein, Sammy sieht das und ist so zwischen sauer, weil es halt ein scheiß Four-Way ist, von dem er dachte, es wäre ein One-on-One-Match, das er hätte.
Ja.
So, über das er ja auch schon sauer war, weil er eigentlich der Meinung war, er müsste direkt im Titelmatch sein.
Ja.
Aber dann ist es halt so Kevin Owens und dann ist es auch nur realistisch und schön, dass die beiden sich erstmal um den Hals fallen und dann auf die Schnauze geben.
Ja, das total. Ist
genau der richtige Einstieg gewesen, wirklich. Also ich hab's geliebt.
Ja. Generell das mimische Sellen von Sami Zayn Kevin Owens gegenüber war halt göttlich.
Also ja, Mann.
Wunderbar. Kamerad Zayn auch echt viel mitgenommen da.
Ja.
oh Mann, ey, ja. Crazy, wirklich. So ein Match, wo wir im Vorfeld in der Preview so gesagt haben, so, ja, Bella Zayn wird schon cool so, aber ist halt jetzt auch irgendwie nicht groß emotional so. Wurde dann auf einmal das krasseste emotionale Match so des Tages. Tag 1 war das, ne?
Ja, Mann. Es war das erste Match von Tag 2.
Ach so.
Ja. Der Opener an Tag 2.
Ja, fang mal so auch noch an, ey. Die Leute sind direkt einfach heiß.
Voll. Mann, und auch dieser... Also als der reingekommen ist, ne, da gab es noch diese... Also diese ganzen Aufnahmen, die so wirklich auch schön nah an ihm dran waren.
Mhm.
Man hat halt einfach auf seinem Tattoo die Gänsehaut gesehen. Weißt du? So einfach, während er zum Ring geht. Nicht so in so einem The Rock-Moment, so weißt du, so, oh, guckt mal.
Ja.
Sondern einfach so beiläufig eingefangen. So, also ich habe das geliebt, wie man auch auf so eine Kevin Owens-Art eben gesehen hat, was dem das gerade bedeutet.
Ja.
Nix davon irgendwie Gimmick, sondern einfach nur der Mensch.
Mhm.
Boah, ja. Superschön.
Ja. dann war für mich auch klar, dass er das Ding gewinnt.
Ja, war es für mich nicht. Nee, weil ich mir halt immer so denke, naja, man muss halt einem Rückkehrer nicht direkt alles geben, so. Aber das war dann auch geil, weil so diese Spannung, boah, krass, ist er jetzt so zurück? Die liegt in jedem Move so, ne? Du meintest ja schon, kein Ringrust.
Nee, hab ich nicht gesehen, ja.
Und eben weil, keine Ahnung, weil das halt so ein Typ ist, an dem mein Herz so hängt, habe ich bis zuletzt mitgefiebert, ob er denn wirklich gewinnt oder nicht. So,
ja.
Deswegen bin ich, für mich war das gar nicht selbstverständlich, aber vielleicht auch einfach als Fan und emotional so, weißt du?
Ja.
Weil ich das nicht so rational mich gefragt habe in dem Moment und ich war dann tatsächlich richtig hyped, als es dann auch ausgerechnet gegen Sammy war. So, es war richtig, richtig geil.
Ja, bei mir war halt so einfach dieses Fan-Ding, so, oh Gott, Owens, Gunther, so, ich wusste, einer von denen wird das gewinnen, dachte ich mir. Und dann, ja, hat's mich natürlich noch freudig überrascht im Ende, dass es dann wirklich real geworden ist. Aber ich dachte mir halt beim Reinkommen so, okay, wenn Kevin Owens, wenn dieser Name jetzt zurückkommt, dann wird er das holen, gerade auch mit Blick auf CM Punk als nächsten Gegner, ey.
Und das kam mir dann, die Realisation in dem Moment, so, ne? Ja. Kevin Owens gegen CM Punk.
Das ist was verdammt krasses. Ja.
Ja. Ja.
Wir hatten eine Smackdown seitdem, ne?
Ja.
Da sind die beiden aufeinander getroffen. Das war eine, ne? Ja, das war eine. Eine Promo. Ja. Was hat mit dir gemacht, Alter?
Kevin Owens gegen CM Punk.
Ja.
Alter.
Ja.
Da klatsche ich mir auch die Stirn bei, rhythmisch.
Bei all der Kritik, die wir hier irgendwie in den letzten Monaten immer CM Punk so an die Schläfe werfen. CM Punk ist halt auch einer dieser Typen, die ich am Anfang erwähnt habe für mich.
Ja, klar.
So, ne? Das ist unfassbar wichtiger Typ in meinem Wrestling-Fan-Sein. Und jetzt habe ich den gegen Kevin Owens so. Ich weiß gar nicht, gab's das schon mal in dieser Form auf dieser Bühne, in dieser Dimension?
Keine Ahnung.
Ich erinnere mich nicht. Die haben sicher mal gegeneinander gewrestelt, so bei WWE auch. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass es diese Bühne gegeben hat für die beiden oder jetzt geben wird. So, das ist schon krass.
Ja, Mann.
Die Story hat mich, also Fehde direkt hatte einfach dieses Special, dieses, ich kann das nicht mal festmachen an irgendwas. Aber wie sie sich gegenüberstanden und so,
ja.
was da passiert ist, auch so nonverbal und so, hat mich einfach komplett reingezogen. Ist crazy, wie gut Kevin Owens einfach ist.
Ja.
Und wie man, man merkt ja oft, wenn es wieder da ist, erst, was man vermisst hat.
Ja, Mann.
So, ne? Kevin Owens fehlte 1,5 Jahre, Alter.
1,5 fucking Jahre, ey.
Ja.
Und es ist irgendwie so fast 10 Jahre her, dass der halt World Champ war, ne?
Das ist
übertrieben lang. Ich meine, er hat leider eine ziemlich verletzungsgebeutelte Karriere, muss man ja auch sagen.
Mhm.
Aber dennoch, das ist richtig, richtig lange her. Deswegen weil du vorhin meintest, so jemand, wenn jemand mit dem Namen zurückkehrt, so dann ist klar, der muss dann so einen Number One Contender Spot sich holen. Da war ich mir halt einfach in dem, auch wenn es ein Number One Contenders Match war, das habe ich in dem Moment völlig ausgeblendet, weil ich war halt einfach so, boah, Kevin Owens, Digga. So. War für mich gar nicht selbstverständlich, dass er an diesem Punkt ist, eben weil es so lange her ist, dass er halt mal Champ war, also World Champ war, US-Title und so hat er ja zwischendurch dann doch auch.
Ich glaube das auch nicht, ne, dass das 10 Jahre her ist. Das hat Kevin Owens gesagt bei SmackDown und die Statistiken sagen, dass ich glaube das nicht. Finde ich extrem verwundernswert.
Ja, und wenn man jemandem bei Zahlen vertrauen sollte, dann dir.
Ja. 10 Jahre, so ein Quatsch.
Ich guck gerade mal, ey, es kann tatsächlich das nicht gegeben haben.
Das Match oder was zwischen denen?
Ja, weil CM Punk ist 2014 raus bei WWE. Da war Pipebomb-Shit. Und Kevin Owens war 2014, 2015 NXT-Champ.
Willst du mich verarschen?
Ja, Mann.
Die haben sich nie gesehen bei WWE.
Die haben sich nie gesehen.
Dann kam CM Punk zurück, ungefähr dann, als Owens sich verletzt hat.
Ja.
Das ist ja verrückt.
Ja, wobei Punk ist vielleicht schon ein bisschen länger.
Bisschen eher.
Das
ja.
schon. Also vielleicht haben die sich mal, keine Ahnung, gegenübergestanden oder so. I don't know, ob es da jetzt Matches gab, aber zumindest so von way back, das ist recht unwahrscheinlich jetzt bei oberflächlichem Vergleich der Zeitstrahle.
Okay, krass.
Ja.
Das macht's ja noch krasser irgendwie. Voll. Und gleichzeitig haben die beiden halt diese unfassbare Vergangenheit.
Ja.
Also man muss sich das mal vor Augen halten, so, ne? CM Punk war, bevor er zu WWE gekommen ist, der Indie-Wrestler. Es war der Superstar in den Indies.
Ja.
So. Kevin Steen war das auch.
Kevin Yannick Steen.
Der Typ heißt Yannick?
Ja.
Ja. Ja, okay. Von mir aus. Jedenfalls beide haben halt irgendwie wirklich einen ähnlichen Weg. So, ja. Sind so unwahrscheinliche Typen gewesen, so haben sie jetzt auch irgendwie gesagt. Und das bedeutet, die kennen sich halt auch. Die kennen sich aus der Zeit vor WWE, haben das ja auch thematisiert. So, und dadurch kommt in diese ganze Fehde für mich eine ganz besondere Würze rein. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, wie CM Punk darauf reagiert hat, dass Kevin Owens ihn Phil genannt hat. Hm. Das machen ja andere auch. Das hat Rollins gemacht, Reigns macht das. Das machen die so, um den zu taunten. Mhm. Als Kevin Owens das jetzt gemacht hat, hat CM Punk anders reagiert. Der war richtig angefasst davon. Der hat das war so eine Mischung aus Genervtheit und er hat dann so die Augen zugemacht. So, das hat gesessen.
Ja, Mann.
So, weil Roman Reigns kennt Phil nicht. Kevin Owens kennt Phil. Und das hat mir super, super, super viel Hoffnung gemacht für eine ganz besondere Fehde.
Ja, Mann.
Dieses kleine Detail so.
Ja.
Ja. Chinchilla Mops Punk.
Crazy. In seinen letzten Monaten hat Kevin Owens ein Qualifying-Match für die Elimination Chamber gegen Punk gehabt. Nee, vielleicht Sami Zayn hatte das Match. Weiß ich nicht, Wikipedia ist hier uneindeutig.
Geh aus deinen Statistik-Sumpf raus, es ist egal.
Ich hab wirklich einfach nur gerade im Wikipedia-Artikel von Kevin Owens nach dem Namen CM Punk gesucht. Und da wird genau 4-mal erwähnt, 3-mal davon in Quellenangaben und 1-mal im Text. So. Und da ist aber nicht eindeutig zu erkennen, ob das ein Match gegen CM Punk war oder ob Sami Zayn das Match hatte. Naja, egal. Aber ey, trotzdem, also das nimmt ja von der historischen Tragweite dieses Shits hier
ja.
überhaupt nichts weg. Das sind zwei der absolut besten, so, und im CM Punk Wikipedia-Artikel taucht der Name Kevin Owens nicht auf.
Hör jetzt auf!
Haben die sich noch nie begegnet. Das sind zwei der absolut besten Mic-Worker. Ja. Das sind zwei, deren Wurzeln in diesem Spielchen viel, viel tiefer reichen als nur WWE. Und die trotzdem für all das, was WWE heute ist, so krass wichtig sind, ja. weil sie jeweils komplett unique sind. So,
mhm.
Auch diese, dass CM Punk halt mal jemandem gegenüberstehen kann und als der Bodyguy von beiden dasteht, indem er sagt, also mich haben die Leute schon Skinny Fat genannt. So, ja. ne? Auf dich haben sie bestimmt nicht gewartet. ja. hier. So, was ist, also da wird, glaube ich, noch richtig schön Kerosin auf die jeweiligen Feuer gegossen, so. Und ich bin, also gerade vor dem Hintergrund, dass wir Kevin Owens das letzte Mal eben vor 1,5 Jahren gesehen haben, seitdem hat sich so viel auch getan in Richtung, was am Mike erlaubt ist bei WWE. Also dass der halt ein so auf chillig, ich meine, es ist jetzt keine überkrasse Aussage, aber dass der halt an seinem ersten Tag bei der Arbeit einfach den amtierenden Champ Piece of Shit nennen kann.
Ja.
So, das war halt auch mal anders.
Ja.
Weißt du? So, da hätte man vielleicht Piece of Crap gesagt und ein paar Jahre zurück vielleicht Piece of Feces. So.
Ja, ja.
Das eröffnet noch mal einen ganz anderen Horizont an Möglichkeiten. Ich habe da wirklich Sau Bock drauf. Und bin sehr gespannt, was da passiert, denn das Ganze wird ja dann auch noch im Heimatland von Kevin Owens stattfinden, in Kanada.
Ja.
Kanada.
Was ist denn da? Was ist für ein Event?
Raw.
Die machen das Match bei Raw?
Oder SmackDown, also eine normale Weekly.
Ja, SmackDown müsste es sein.
Ich glaube, es war sogar Raw tatsächlich, dass die Raw gesagt haben, absurderweise, aber vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch SmackDown.
Das wäre verrückt.
Das wäre wirklich seltsam, aber zuzutrauen ist ihnen alles. Auf jeden Fall sind sie in Toronto.
Ja.
Das ist zwar eine ganz andere Ecke als da, wo Kevin Owens herkommt, aber es ist immerhin nördlich der Grenze.
Ja. Ja, boah, wild. Das nimmt natürlich schon wieder ein bisschen Drive raus, so, weil das ist ein Pay-Per-View-würdiges Match.
Schon?
Vielleicht geht's aber auch einfach weiter noch irgendwie auf eine Art, so, ne? Ding ist, Pay-Per-View-Kalender ist ein bisschen verrückt bei WWE.
Oh ja.
Da ist eine unfassbar lange Spanne jetzt zwischen SummerSlam und Money in the Bank, das sind 2,5 Monate.
Ja.
Das ist extrem ungewöhnlich.
Ja.
Dazwischen hast du nur irgend so ein Summer-Event.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also, wenn man da jetzt wirklich eine ewig lange Fehde spinnen will über 2,5 Monate, dann kann man das mit diesen beiden natürlich machen. Mit einem Auftaktmatch und dann mal schauen, wie sie es regeln.
Mhm.
Aber ich habe Bock drauf. Es gibt zu viel zu erzählen, um das jetzt einfach mal in irgendeiner Toronto Raw abzuballern. So, ja, haben wir auch schon angefangen. was hat es dir inhaltlich gegeben, die Fehde? Die Promo?
Lust auf mehr. Das reicht mir halt erst einmal.
Ja.
Also, und das ist schon recht eindeutig. Dass, also für mich war das ein Teaser für wir gehen da mal rein. So, weißt du? Und, wenn ich fand nicht, dass da jetzt super viel so drin war, bei dem ich sagen würde, okay, übermorgen ist das Match und ich bin komplett drin und die sind auch schon komplett im Modus, so, sondern es ist wirklich so, okay, hier sind wir, it's been a long, long time coming, so, niemand hat es auf dem Schirm, lass uns da mal langsam reinlegen, mein Lieber,
ja,
und die Intensität aufbauen und von hier an kann es halt nur noch doller werden. Also für mich war es erstmal nur ein wohliger Teaser, viel mehr habe ich da gar nicht drin gesehen.
Ja, für mich war interessant, noch rein inhaltlich gesehen jetzt, dass CM Punk sich einfach wieder wie ein gottloser Hurensohn präsentiert.
Ja.
Wirklich, mit dieser Arroganz gegen den Heel Owens, gegen den Face Owens.
Mhm.
Das ist schon krass. So, er thematisiert das ja auch, so dass ich das erlauben kann, diese Arroganz und so.
Ja.
Aber das ist schon krass, so was er da alles so sagt, wie er dann irgendwie auf Owens runterguckt. Es begann ja auch mit dass er schon quasi an Owens vorbeiguckt Richtung Cody und da schon irgendwie Titelchancen raushaut. Damit kam Owens ja dann rein und sagte, ja, wundert mich jetzt auch nicht, dass du schon irgendwie an mir vorbeischaust, so, obwohl ich doch eigentlich jetzt der Number One Contender bin. Das ist schon krass. Da habe ich schon wieder so einen richtigen Arsch CM Punk gesehen. Und das passte dann auch geil, dass Face Owens, so präsentiert er sich aktuell, dann auch gesagt hat, so, ja, du zeigst mir halt wirklich so, wie ich es nicht machen will. Das ist, das ist gut zu wissen. So. Weil, und das muss man auch feststellen, ey Mann, Kevin Owens hat sich nicht wirklich verändert, seit er da ist. Der war natürlich viel, oft Face, oft Heel, so der Turns, aber der war schon immer irgendwie Kevin Owens.
Ja.
So, ne? CM Punk hat, und das sage ich seit, keine Ahnung, wahrscheinlich über einem Jahr schon, hat hier einen Wertewechsel auch gemacht.
Hm.
So, der kommt da jetzt rein und sagte, nachdem er, also weiß nicht, ich glaube, es war die erste Raw oder so, nachdem er zurückkam, jetzt sagte er, dass es ihm da um Geld geht und nicht um Freunde und so.
Ja.
Also der hat eine ganz andere Agenda als damals noch zu Zeiten, als er noch The Voice of the Voiceless war und halt irgendwelche coolen Werte hatte. Jetzt ist es einfach nur ein verschissener Kapitalistenpisser. So, irgendwie. Der halt irgendwie dann noch kontrovers ist und polarisiert und deswegen halt interessant ist und angefeuert wird. Aber so, das ist halt, der hat halt einen Wertewechsel gemacht. Und da bin ich halt voll bei Kevin Owens, so, rein inhaltlich.
Ja.
Ich bin gespannt, ob wir hier eine klassische Face- und Heel-Gemengelage nachher kriegen werden.
Glaube ich nicht dran.
Glaube ich auch nicht dran. Das ist wie mit Reigns und Punk, ne? Punk,
genau.
Reigns und so Typen.
Oder Rhodes und Punk.
Ja.
Oder Rollins und Reigns.
Das einfach Stars sind. Die werden einfach starmäßig angefeuert.
Genau. Und ich meine, Punk hat ja auch gesagt, so, ey, ich sag halt, ja, der ist wirklich inflationär auf Best in the World gesagt in dieser Promo.
Ja.
Ich sag das halt, weil ich das meine und weil ich das finde und weil ich das verdient habe und so, und die Leute lieben mich genau dafür, dass ich das halt einfach sage. Hm. So, und es mag auch stimmen. Wenn ich eine Woche weiter zurückdenke, hat er gegenüber Cody Rhodes, da war ja dieses Money und Not Making New Friends, dass er dafür nicht da ist, ja auch nochmal Thema, wo er einfach gesagt hat, ja genau, ich bin nicht hier, um neue Freunde zu finden, so. Heißt natürlich nicht, dass er mit alten Freunden brechen will, nur ist halt, weiß ich nicht, die Paarung Kevin Owens, CM Punk habe ich im Hinterkopf schon nicht unbedingt als eine, die jetzt von großer gegenseitiger Liebe geprägt ist, so über all die Jahre, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, genau da knüpfen die jetzt halt an, so bei etwas, was und wenn du von Werten sprichst, dann glaube ich, ist das durchaus zutreffend, was halt durchaus auch in der Realität verankert ist. So, natürlich bestimmt nicht so, wie sie es dann in Story und auf dem TV-Schirmen ausspielen werden, aber ich glaube schon, dass die einen wahren Kern letztendlich bedienen werden, in dem, wie sie sich dann gegenseitig begegnen. So, mhm. Ne?
Hoffe ich, ja.
Dass gerade Kevin Owens, der halt nochmal anders eben für Werte steht, so gerade auch so Loyalität, Integrität, so, der wird sicherlich das ein oder andere Hühnchen zu rupfen haben mit dieser Version von Chameleon Morene Punk.
Ja. Passt zu seinem Wechsel, das Chameleon.
Ja, genau. Also ich finde Chameleon für das Wechselhafte und Morene für das hinterlistig Aussehende.
Ja.
Ey, auch übrigens, apropos Chameleon, was ist eigentlich mit CM Punks Bart los? Der kommt so die eine Folge zurück, hat so einen Helge Schneider-mäßigen Schnäuzer und kann gar nicht aufhören, irgendwie die Mundwinkel hochzuziehen, damit er noch so absteht. So wie als Vince McMahon das eine Mal zurückkam, der Bastard. Weißt du, und diesen komischen Schnörres auf einmal hatte.
Ja.
So, und ein paar Tage später hat er sich dann aber den 3-Tage-Bart wieder wachsen lassen, weil er wahrscheinlich gecheckt hat, das sah echt weird aus. So. Das sah auch richtig komisch nach so Trucker-Onkel aus.
Ja. Ja. Warte, Vince McMahon kam mit dem Schnörres nicht ins WWE-TV zurück.
Nee, aber.
Der kam irgendwie einfach zu seinem Gerichtstermin oder so damit. Ja, oder? Ja.
Ich glaube, der war zwischendurch mit dem Schnörres auch mal bei WWE.
Ich glaube nicht, der war schon im Doghouse.
Aber kann auch sein, dass nicht. Ja, aber am Ende, Gott, also steht halt vor Publikum und flappt die Arme. Ob Leute, vor denen er steht, verurteilen ihn, ob das jetzt ein Gericht ist oder das Wrestling-Publikum, ist egal. So ein Pisser.
Ja. Gut, okay.
Ja.
Ja, also das war für mich auf jeden Fall das Emotionalste, was dieser SummerSlam geliefert hat und was auch der Nachklang dann irgendwie geliefert hat.
Ja, nachvollziehbar. So,
das ist schon wild. Ja. Auch gut, dass mit dieser weiteren Regentschaft von Currywurst, Moped, Punk.
Geil!
Ja.
Das passt zu dem Schnörres, Alter.
Ja, voll.
Das war Currywurst dran. Das war Currywurst Moped Punk.
Ja, oder
ohne Scheiß.
Currywurst Manta würde auch gut passen eigentlich.
Ja, dann. Das kennt man.
Moped
ja.
Manta ist so eine Ebene von 90er Trash.
Ja. Gut, sehr gut.
Macht diese Regentschaft halt auch irgendwie nochmal interessant, weil ich hatte jetzt irgendwie überhaupt keinen Bock mehr gehabt und hierauf habe ich halt Bock.
Ja.
Mir fällt nichts anderes ein, worauf ich Bock hätte.
Ja.
Aber Cody Punk so, nee. So, weißt du, der, Gott, auch scheiße, Cody muss jetzt nochmal mit Randy ran, Alter, und gar keinen Bock drauf.
Ja, aber da müssen wir halt auch vielleicht dann einmal kurz hin, also dann sind wir halt bei SummerSlam, machen wir doch diesen Dings, so, da gab's dann Christoph Maria gegen Koderich.
Ja.
Und es wurde dann am Ende entschieden von dem Einmischen von Randall Keith.
Ja.
Ja, hat das in dir etwas ausgelöst, außer...
Finde ich wirklich langweilig, müde, scheiße. Das Match so zu Ende zu lassen, ist kacke. Orton, Rhodes hatten wir schon, habe ich keinen Bock mehr drauf. Jetzt hat das einzige neue Element ist, dass Rhodes jetzt gesagt hat, nur gesagt, dass er jetzt auch ein Bösewicht wird in der Fehde, um ihn zu besiegen.
Ja.
Ach, boah, nee, keine Ahnung, kein Bock drauf. Egal.
Ja, check ich.
Ja.
Check ich.
Mal ein Bier auf. Ja, weiß nicht, oder hast du jetzt Bock drauf und denkst, geil, nochmal?
Nee, also ich hab ja, generell bin ich einfach kein Fan von so Und dann noch eine Runde Booking. Mhm. So. Und das sehen wir halt leider sehr viel, haben wir auch die letzten Wochen und Monate schon häufiger besprochen, dass wir uns halt ein bisschen im Kreis drehen, was die Paarung angeht. Und das ist bei Cody Rhodes gegen Randy Orton jetzt halt auch so. Und ich meine, wir waren, als die beiden dann aufeinander trafen zuletzt, ja schon ein bisschen pikiert darüber, wie wenig Zeit und Intensität diese Fehde hatte, gemessen daran, was für eine tiefe Geschichte man eigentlich erzählen könnte mit den beiden so und ihrer Legacy.
Ja, und wie kacke das WrestleMania-Match war.
Genau.
Ja.
Mit
diesem Tritt noch am Ende.
Da. Und ja, und jetzt kommt es halt nochmal. Und das ist natürlich eine Gelegenheit, das irgendwie geiler zu machen, aber weißt du, wenn der Einstieg in eine Geschichte ist, dass mir beide Protagonisten nochmal erklären müssen, wo wir waren, dann gibt mir das so diesen Vibe von, ja, wir wissen halt selbst, dass das nicht besonders erinnerungswürdig war, was wir euch hinterlassen haben, deswegen müssen wir es euch nochmal erzählen, weil ihr habt es wahrscheinlich echt vergessen. Voll. Und so war es halt ungefähr, weißt du? Und dann,
absolut,
wenn sie dann halt anfangen, Dinge anzukündigen, anstatt sie, also dann sind wir halt wieder bei Show, Don't Tell, weißt du?
Ja.
Sie fangen an, mir halt anzukündigen, was ich dann darüber denken soll. Zeig mir doch lieber, dass Randy Orton statt der besten Version von sich, wie sie sich Cody gewünscht hat, die schlimmste wird,
ja,
anstatt dass er mir das ankündigt, bevor er es tut. Und zeig mir doch, dass Cody kein Good Guy mehr ist. Leichtes Raunen im Publikum.
Hm.
Anstatt dass er das halt ankündigt. Ich finde halt dieses Ankündigen von Haltungen, die man haben sollte, das ist einfach richtig, weiß nicht, müdes Erzählen. So,
ja.
Deswegen glaube ich an diese Fehde auch nicht sonderlich.
Ja, exakt das. Gut zusammengefasst. Das ist der wichtigste Punkt, glaube ich, für diese Fehde. So, in der Kritik. Also, ja, deswegen bin ich auch raus. Wenn man das bei Büchern macht oder bei Serien oder so, das ist alles, das nervt.
Ja, snap.
Zeigt mir, was ihr seid und erzählt's mir nicht. Ich bin nicht dumm.
Ist halt echt so.
Ja. Ja. Gut, egal. Jetzt haben wir Rhodes auf jeden Fall erstmal aus dem Title Picture raus.
Ja.
Ja, Zeit für Kevin Owens. Das ist ein guter Tausch aktuell, finde ich.
21. August, SmackDown in Toronto.
Von mir aus.
Ist es. Kevin Owens gegen Christoph Maria Pankenheimer.
Ja. 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 Punkhausen.
Yannick gegen Christoph Maria.
Yannick gegen Christoph, Alter.
Kevin Yannick, ey.
Ja, du bist schon gehänselt mit in der deutschen Mittelstufe.
Ja, weiß aber nicht, wie das in einer franko-kanadischen Mittelstufe so ist.
Ja.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Janik. Kevin Janik,
Boah, Alter, deine Vorstellung von Französisch ist wirklich unterirdisch.
Gewon ja nicht sto. Kannst du auch Polnisch aussprechen. Gewon ja nicht sto.
Das ist ja das Gleiche.
So Steve für dich. Polnisch und Französisch ist exakt das Gleiche. in jeder Facette der Sprachen. Ja,
wow. Gut, ja. Schön, ja.
So, andere fette Ding, Alter. Reigns, Rollins.
Ach so, ich dachte, du wolltest von Kevin Owens Körper auf den nächsten kommen.
Okay. Nein.
Roman. Ja. Boah, das fällt mir ja ganz schön schwer, darüber zu sprechen, ohne über alles andere von SummerSlam vorher gesprochen zu haben, weil ich finde, dass sich gerade Nacht 2 von SummerSlam mehr oder weniger vollständig in den Dienst dieses Matches gestellt hat.
Hm.
Das ist so mein Empfinden.
Ja?
Ja, und zwar weil, also der Roman, der hat halt gegen Seth verteidigt. Und wir haben beide in der Preview gesagt, das kannst du eigentlich nicht machen.
Seth muss gewinnen.
So, allein für die Werte, für die er eingestanden ist, so ja, muss Seth Rollins das gewinnen.
Ja.
Und auch wenn man etwas auf den Worker Seth Rollins und was er so gemacht hat für den Laden hält, dann kann man ihm das nicht auch noch wegnehmen.
Ja.
Er kann nicht seine ganze Karriere in den Dienst von Roman Reigns gestellt haben. Turns out kann er doch. so, also viel, viel endgültiger kannst du nicht sagen, Seth, das ist Romans Generation und du bist genau diese Nummer 2. was Roman gesagt hat. Jedes Wort, das er gesagt hat, stimmt. Und das sage ich dir hiermit auch. Gezeichnet dein Hunter Hearst Helmsley Paul Levesque.
Ja.
So. Hätte ich damals gekonnt und hätte man mich gelassen, den Heel-Turn Roman zu geben, damit ich ihn auch vor der Kamera unter meine Fittiche nehmen kann, wie ich dich unter meine Fittiche genommen habe, ich hätte es gemacht. Aber hey, er ist der Sohn, den ich nie haben konnte. Du warst nur der Ersatz dafür. Ja. Paul Levesque, Vater dreier Töchter.
So. Ja, exakt. Ja.
The Rock steht nickend dahinter und ist so, genau, lass mal aus dem Spiel, dass er ein Verwandt mit mir ist. nee, Alter.
Hast du das alles bei WWE Unreal gesehen?
Ich habe keine einzige Sekunde WWE Unreal in meinem Leben gesehen. Ich
glaube, genau das fand da so statt.
Kann sein.
Ja.
Jedenfalls, also wirklich, dieser Matchausgang ist ehrlicherweise schon ein bisschen für mich eine Backpfeife an Wrestling-Fans und das, was man so erzählt hat, über sich selbst, also WWE über sich.
Mhm.
Und ich habe schon das Gefühl, dass die Tatsache, dass dieser Titel nicht gewechselt ist, und klar, das Publikum war gespalten, ne? Sowohl für Roman als auch für Seth gibt es super viel Sympathie im Publikum, aber dass ausgerechnet der nicht gewechselt ist, ich hatte schon das Gefühl, gerade Nacht 2 von SummerSlam will das kompensieren, indem alle anderen Titel, die auf dem Spiel standen, gewechselt sind. So.
Mhm.
Und ich glaube, alle von denen, bis auf der US-Title bei Baron Corbin, alle anderen halt zu Faces, so inklusive des Number One Contender Spots.
Mm, okay.
So.
Ja.
Und auch Danhausen hat gegen Dom Mysterio gewonnen.
Also die Schnauze.
Ja. Ja, aber ne, es war halt ein super so ja. Publikumsbauchpinsel, face-lastiger SummerSlam-Tag. Mm. Und dann am Ende halt, ja, gewinnt der Typ, der sagt, er ist der größere Star und nicht der Typ, der sagt, er ist der bessere Wrestler und kommt raus als Champ. So, und das sagt schon für mich etwas über das Wertesystem WWE.
Absolut. Wir haben das in der Preview auch gesagt. Es hätte auch Reigns halt jetzt überhaupt nicht geschadet. Also es ist voll cool, wenn man einfach diesen einen Sargnagel hat. So, Reigns wäre trotzdem kein geringerer Star oder so.
Ja.
So, ne, es ist dieser eine Sargnagel in Rollins, den er hätte, was gleichzeitig für Rollins super, super cool wäre und seine gesamte Zeit bei WWE würdigen würde. So, ey Mann, es hat mich schockiert, tatsächlich. Hat mich schockiert. Super schade, verpasste Chance irgendwie, da einen vernünftigen Abschluss zu finden. Mhm. Und dieses ganze Hugging danach und so, habe ich dann auch irgendwie nicht alles so gefühlt.
Ja.
Es war irgendwie schön und nostalgisch natürlich, aber es hatte für mich ein deplatziertes Element.
Mhm. Check ich. Also ich fand, das Match, muss man mal sagen, das war schön. Ja. Also bis auf die unnötig lange Wir-laufen-einmal-durchs-Publikum-Phase, die ich einfach wirklich nicht brauche.
Macht Reigns immer bei PLEs.
Ja, ja, ist schlimm. Ja. Ist wirklich schlimm.
Ja.
Von, also wirklich so von der Gestaltung schon, Seth Rollins auch, nachdem er die letzten Wochen immer in komplett schwarz und sehr serious rauskam, hier wieder so der schillernde Seth Rollins, ja, weißt du, in peak-feinen Jordan 5er Grapes, das schönste Jordan 5 Modell, sehr lange nicht mehr neu aufgelegt worden. Guck das nach. dann diese Memory Lane Sache, die sie halt so mit Shield durchgezogen haben in dem Match, die Dean Ambrose Tribute Momente und Moves, wirklich schön, dass das beiden offensichtlich ein Anliegen war. Voll schön und dann halt dieses Finish, wo ich mir so denk, also das gerade das Post-Match so, dass Roman Reigns dann so gönnerhaft in die Ringmitte geht und natürlich Seth Rollins irgendwie auf eine Art acknowledged, aber halt auch nicht. Sondern alles, was er gemacht hat, ist eigentlich zu, den Kreis zu schließen und zu sagen, so, yo, wir haben angefangen als Brüder, wir enden jetzt irgendwie als Brüder, weißt du, mit dieser Shield-Geste. Aber das ist nicht das Gleiche, finde ich, wie das Armraisen zum Beispiel. Weißt du, dass man halt so sagt, so ey, du bist ein krasser Typ. Sondern er hat eigentlich nur darauf rekurriert, wir gehen auch jetzt wieder auseinander als Brüder. Für mich so. Und ich weiß nicht, ob ich es konsistent mit Seth Rollins Charakter fand, dass er darauf eingestiegen ist.
Ja, das ist mein Punkt.
Aber das ist wirklich ja. So, dass ich habe wirklich in diesem Moment den Rest der Laufzeit der Show, die komplette Zeit, die Roman Reigns sich hat nochmal feiern lassen und selbst als die Übertragung zu Ende war, damit verbracht, darüber nachzudenken, ob ich es richtig finde, dass Seth Rollins darauf eingestiegen ist und nicht komplett pisst war.
Ja.
Und die einzige Erklärung dafür, die ich dafür habe, ist wirklich genau das. So, es ging in dem Moment nicht um, wer ist der Bessere, wer ist nicht der Bessere, also in dieser Shield-Geste am Ende, sondern einfach nur ums Kreisschließen, so, okay, das Thema ist jetzt durch, wir gehen auseinander als Brüder, ich akzeptiere das, ich bin genau dieser Wrestler, Sportler, ich akzeptiere eine Niederlage, so, Bruder, und alles andere, was jetzt kommt, kommt halt jetzt. Das checke ich schon irgendwie, aber das ist für mich auch auf die Charaktere blickend null befriedigend. Es gibt mir gar keine Closure. Es ist kein Endpunkt. Es ist irgendwie einfach nur ein bisschen wertlos geschlossener Kreis. So, für mich hat es den Kreis geschlossen, ohne etwas zu beenden, ohne einen Punkt zu machen. So, es hat sich ganz leer angefühlt irgendwie, wie so eine. Ich weiß nicht. Ich habe das nicht gefühlt. Ich hätte es fühlen müssen, weil ich liebe The Shield. Ich liebe alles, wofür das steht, theoretisch. Aber ja. In dieser Fehde hat es für mich gar nicht ins Bild gepasst, dieser beiden. Bei Roman vielleicht halt, also ne. Ich bin jetzt der gönnerhafte. I'm the bigger man mäßig. Aber nee, ey, also ich bin in Unfrieden mit Seth Rollins daraus gegangen.
Ich beziehe das auch hauptsächlich auf Rollins, so dass das einfach nicht zu seinem Charakter passt. Sowohl über die Geschichte seiner Karriere dort betrachtet, als auch die Geschichte dieser Fehde. So, das, was vorher gesagt wurde und so. Es ist, ja, genau. Es war für mich auch ganz klar ein Abschluss. Der Shield-Story auch, den es nicht gebraucht hätte. Es ist so, jetzt einfach nicht, man hätte es einfach nicht beenden müssen. So, einfach. Ja. Aber natürlich, die Erzählung des Matches war toll. So, die haben quasi die Shield-Story in diesem Match erzählt.
Mhm.
So, und deswegen verzeihe ich auch dieses eine Mal den langen Publikumsgang, weil ich das auch mit dem The Shield kommt aus dem Publikum irgendwie verknüpft habe.
Ja.
Die Ambrose-Referenzen ist ja nicht nur, dass diese Moves da waren, von Rollins hauptsächlich, sondern die Kommentatoren haben erstmals Dean Ambrose auch erwähnt.
Hm.
So, der wurde eigentlich nicht mehr gedroppt, der Name, seit er weg ist. Und dann gab es halt noch diese Maske auch am Ende, ne? So, bei diesem bedeutungsschwangeren Bild am Ende mit der Fistbump lag diese Maske halt in der Mitte.
Ja.
So. Gut, kann auch Kurt Angle mit gemeint sein.
Ja, ich meine, Rollins ist mit da reingekommen, aber dass er die da nochmal so wirklich sichtbar und sehr deutlich für die Kamera platziert hat, ja, das ist schon was.
Ja, ja. Ja. Kurt Angle ja seines Zeichens auch, ist das Schildmitglied.
Die Schnauze.
Ja. Ja, schade für Rollins.
Ja.
Sie gehen halt den kompletten Reigns-Weg. Ja, aber Match war schön, war auch gut gewrestelt, war auch stark gemacht. Dieser Moment auch, dass Reigns den Stuhl nicht nutzt, sondern wieder zur Seite legt, um zu zeigen, dass er im Prinzip der bessere Ritter ist als Rollins. So, fand ich auch krass irgendwie. Ich sehe Reigns gar nicht als den Typen, der diesen Stuhl nicht nutzt, so gerade. Aber er musste es halt irgendwie tun für dieses Match und im Endeffekt macht es dann auch wieder Sinn, weil er musste es halt wirklich sauber beenden.
Mhm.
Ja.
Das ist ein total interessanter Moment, den du ansprichst. Das ist so ein bisschen, und dann können wir gerne in den Roman Reigns, auf den Roman Reigns zu sprechen kommen, den SummerSlam dann uns danach hinterlassen hat. So. Könnte man beim Golfen auch sagen. und nicht nur da.
Yeet!
ich
Ich habe halt, ich nehme Roman Reigns als extrem berechnend gerade wahr. So. Was ich gesehen habe in diesem Moment, als er den Stuhl geholt hat und ihn eben dann nicht eingesetzt hat, ist nicht, und hier schleicht sich jetzt mein Gewissen ein, ich bin der saubere Roman Reigns, ich werde das nicht tun, ich bin nicht so wack wie Seth, ich brauche das nicht, ich mache das so klar, sondern es ist der Roman Reigns, der der dann vielleicht doch das, was ich als letztes gesagt habe, sich denkt mit Blick auf seine eigene Legacy. So, wenn ich Seth Rollins besiege, dann mache ich das nicht so, wie er mich damals besiegt hat, mit schmutzigen Mitteln, sondern ich mache das genauso, wie ich erinnert werden möchte, als derjenige, der halt der Bessere von uns beiden ist, als derjenige, der das nicht braucht. Trotz aller Unkenrufe mache ich das alleine. So, und nicht mal, ne, all die Dinge, die er gebraucht hat, um mich bis hierhin immer zu schlagen, die brauche ich halt einfach nicht. Ich mache das genauso. Nicht, weil ich das richtig finde, sondern weil ich will, dass die Leute das von mir denken und das von mir sagen. Mhm. Und so tritt Roman Reigns für mich auch auf. Der kommt halt raus und lässt sich bejubeln für die Dinge, für die er bejubelt werden will. Mhm. Roman Reigns ist für mich gerade das erste Mal, dass ich durchgehen lasse, dass man jemanden Tweener nennt, weil der beide Rollen spielt. Roman Reigns als Roman Reigns ist ein Face. Roman Reigns als Kopf der Bloodline ist ein Heel. Hm. So, der feiert das ab, wenn Jacob Fatu Mayhem geht. Der nickt, wenn er jemanden umbringt. So, der regiert immer noch eisenhart in dieser Gruppierung.
Hält andere klein auch mitunter.
Total, so. Mhm. Und tritt aber vors Publikum als, hey Mann, was geht, Leute? Na, ich bin Roman. Ihr wisst schon, der krasseste. Mögt ihr doch, oder? Weißt du? Finde ich total interessant.
Aber wo siehst du da was Faciges, was ihm zum Tweener macht? Das ist für mich alles Heel. Also genau dieses Auftreten dann auch.
Ich check das schon, aber er macht halt. Ich bin, da sind wir wieder bei dieser Differenz. Für mich ist es halt, Roman Reigns kommt vors Publikum und will bejubelt werden und will, dass die Leute jubeln und will, dass sie ihn abfeiern, will, dass sie ihn anfeuern, er will acknowledged werden. So, er fordert das ja nicht mal ein. Er wird acknowledged, er kriegt die Pops, die er als Pops haben will, und die holt er sich, wenn er alleine ist. Und wenn er mit The Bloodline raus ist, holt er sich die Buhrufe für Bloodline. So, der arbeitet halt in, weißt du, zwei verschiedene Richtungen. Natürlich ist das grundsätzlich alles irgendwie heelisch.
Ja.
Aber in der Wirkung mit dem Publikum ist er halt ein anderer Typ sozusagen oder steuert auf was anderes hin, ob er alleine ist oder ob er mit den anderen Guys unterwegs ist. Und das finde ich tatsächlich für diese Entscheidung, dass man Seth gegen Roman hat eben alleine antreten lassen, also ohne dass Bloodline sich eingemischt hat, schon ganz interessant, weil das der einzige Moment ist, wo die Leute halt bei Roman bleiben, wenn du so willst.
Das ist interessant. Also du lässt selten tatsächlich, wie du auch eben schon gesagt hast, Tweener zu.
Ja.
Ich eigentlich häufig. aber genau hier würde ich es halt nicht tun. Genau, ja, hier würde ich sagen, ist ein klarer Heel. So, weil dieses ganze Auftreten, was er auch alleine macht, abseits der Bloodline, dieses Acknowledge-Ding und so und das Berechnende, wofür er seine Pops haben will und sowas, ist für mich krass heelisch. So irgendwie. Und sieht man auch in der Fehde gegen Lachshäppchen, Aperol Night.
Was war das erste Wort?
Lachshäppchen.
Ach, Lachshäppchen. Ja. Okay, krass. Das wäre ein Fremdwort. Lachshäppchen.
Lachshäppchen.
Ja, okay. Lachshäppchen, Aperol Night.
Wo er halt auch einfach in seiner Art, so wie er redet, so dieses Runterreden auf andere wieder nutzt, so. Und das hat erstmal auch nichts mit der Bloodline zu tun. Also ich sehe da gerade das erste Mal so richtig Heel Reigns wieder. So funny. Noch klarer als vor 2-3 Wochen, sag ich mal. Irgendwie. Aber es ist spannend, wie man das, da gibt's bestimmt tausende Meinungen. Die Pops, die er kriegt, sind für mich einfach nur Star-Pops. Roman Reigns, wenn die Arenen Roman Reigns sehen sie den Mann, das ist der Guy bei WWE. Und deswegen wird er einfach angefeuert. So, nicht weil er beliebt ist, glaube ich. Die sind froh, ihn zu sehen, weil er krass ist. So einfach. Ja. Aber klar, ey, mit Bloodline gerade das, was du angesprochen hast mit Fatu und so, auch wirklich übel, so, ne. Fatu hat ja Royce Keys wirklich hingerichtet.
Ja, der ist tot.
Und Reigns kommt einfach raus und findet das cool, so.
Ja.
Und geht wieder weg. Ja. So, yeah, gesagt. Ja. Ja. Das ist so krass.
Ja.
Ja. Oh Gott, ja.
Dann nickt er einfach.
Viele Turns auch gerade so irgendwie, ey, wir müssen heute auch noch, machen wir, lass gleich eben kurz über Reigns Night sprechen, würde ich sagen, das passt halt. Aber wir müssen auch noch über Solo Sikoa reden, Alter. Solo Sikoa ist absolut mein Mann aktuell, kann ich schon mal ankündigen.
Ja, ja, lass mal bei Bloodline dann bleiben. Also genau, Ludwig Alfonso, um mal eine Vintage-Namenskombination bei ihm zu nehmen.
Ja.
Trifft auf Roman Reigns und sagt halt erstmal, ja, ich bin stolz darauf, dass du das allein gemacht hast.
Ja.
So, pinselt so ein bisschen Bauch. Und dann ist er natürlich aber auch direkt wieder pisst, dass er nicht der Erste an der Reihe ist. Und ist jetzt erstmal auch ein Qualifikationsturnier gibt für ein Titelmatch eines Luchadors gegen Roman Reigns, das bei Raw in Mexiko stattfindet.
Das habe ich ganz vergessen.
Ja.
Ja.
Ja. Und erst danach darf Ludwig vielleicht ran, wenn das Management ihn lässt.
Wenn Reigns gegen El Fiscal gekämpft hat.
Ja.
Psycho Clown oder nee, der ist raus. Oh, ja, das ist auch eine lustige
Idee. El Hijo de Dr. Wagner Jr.
Ja. Ja.
Oder Ray Phoenix.
Es ist tatsächlich, das habe ich ganz vergessen. Sehr lustig.
Ja, das gibt's auch noch.
Ja, aber Knight ist, das, keine Ahnung, ignoriere ich jetzt mal. So, wirklich keine Leute drin, die ansatzweise gefährlich werden können. Also wirklich, was soll denn das?
Ja, weiß ich auch nicht genau.
Ja. Ja gut, Penta ist drin, ne? Aber hat halt auch nichts zu holen. Alles mit Kader. Knight. Ja. Hat halt wieder rumgekläfft, so, ne? Mhm. Also Knight war in dieser Raw nach SummerSlam war das dann, glaube ich, ne? Sehr präsent.
Mhm.
Hat auch lustige Sachen gemacht, war sehr unterhaltsam, hat ja auch noch nachher die Bloodline komplett weggetauntet, nachdem die eine Leine angelegt haben bekommen haben von Reigns gegen Knight.
Ja.
Super lustig.
Lästiger Antagonist Knight.
Lässiger Antagonist Knight. schon geil. Aber inhaltlich war es halt dann auch wieder LA Knight so. Ich bin halt, Reigns hat wenig gesagt, er redet ja auch langsam und bedeutungsschwanger so und Knight kläfft halt einfach irgendwelche Sätze dahin. Aber das, was Reigns gesagt hat, so hat mich halt einfach schon so sehr überzeugt, dass alles, was LA Knight dann darauf erwidert hat, für mich nutzlos war. Reigns hat halt einfach nur so gesagt, so, Alter, Digga, was machst du hier so? Was willst du? Du hast keine großen Sachen gewonnen. Du hast jetzt ein Six-Man-Tag-Match gewonnen. Geil, Gratulation, reicht nicht. So, was willst du hier? So, und dann sagt Knight solche Dinge wie, du willst so sein wie ich. Und, also einfach Quatsch. So, ist einfach Nonsense. So, ich hab Knight nicht gefühlt in dieser...
Ah!
In dieser Nummer, echt.
Ja, okay, funny, weil ich fand diesen du willst so sein wie ich Satz, den fand ich schon witzig so. Also gerade wenn LA Knight eins hat, dann hat er eine Connection zum Publikum, ne? Der ist halt einfach durchgehend over. Niemand kann genau erklären, warum eigentlich. So.
Ja.
Aber ist er halt. Der hat das einfach so. Vielleicht so krass wie kein anderer irgendwie. Und Roman Reigns' komplettes Gimmick ist halt darum aufgebaut, dass er von den Leuten acknowledged werden will. Und LA Knight kriegt es einfach geschenkt, obwohl er nichts gewonnen hat. Obwohl er, weißt du, keine relevante Rolle hat, hat er genau das, was Roman Reigns will. Und Roman muss die ganze Zeit es einfordern, muss, selbst wenn du es komplett heelisch nimmst, muss sich alles so zurechtbiegen und sich als der Typ präsentieren, der halt all die Triggerpunkte bedient, weswegen Leute ihn dann respektieren und abfeiern. So.
Sehr viel Aufwand dahinter.
Genau. So, der arbeitet halt nur dafür.
True.
So,
stimmt.
Obwohl er komplett von der Company sowieso alles bekommt, so alle Chancen, die es gibt. Mhm. Und LA Knight kriegt das einfach geschenkt. So, klar wurmt ihn das.
Ich finde das schon einen geilen Punkt von LA Knight, und das ist vor allem auch etwas, das kann ihm keiner wegnehmen, inklusive Roman Reigns nicht. So, das wird er ihm für immer voraus haben. Mhm. Und deswegen mag ich das eigentlich, dass er ihn auf diese Weise kitzelt, weil ich schon das Gefühl habe, das trifft Roman Reigns genau da, weil das der Kern dieses Tribal Chief Gimmicks ist. So.
Mhm. Okay, interessant, ja. Sehe ich, wenn man es so interpretiert. So habe ich es erst gar nicht interpretiert, aber kann man natürlich machen. Und dann ist es tatsächlich wahrscheinlich der einzige Stich, der den Knight hat gegen Reigns.
Ja, also es macht ihn überhaupt nicht gefährlicher für Roman Reigns, kein Stück. So, ja. Aber es gibt ihm halt einfach einen Wert, ne? So, ja. Es gibt diesen einen Punkt, in dem ist er ihm einfach voraus für immer. So, was auch immer das dann bewirkt.
Dennoch hat LA Knight nicht zu sagen, you're not on my level.
Nee, genau.
Der Satz war.
Ja.
Drüber.
Genau, da gibt's also, Grenzen, vor allem wenn er selber halt auch einfach nicht der allerbegnadetste In-Ring-Performer ist.
Nee, überhaupt nicht.
ja.
Knight hat für mich ein Grundproblem, was mir jetzt einfach wieder klar geworden ist. Der ist unterhaltsam, der sagt frische Sachen, das ist cool so, ne? Das macht Spaß, ihm zuzuhören. Aber LA Knight emotionalisiert nicht. Also mich zumindest nicht. Bei mir nimm The Rock, so. The Rock, super unterhaltsamer Typ, seine Karriere an, immer super lustige Sprüche gehabt. Ich habe wirklich laut gelacht bei The Rock, so immer.
Zu Recht.
Der hat aber gleichzeitig emotionalisiert ganz oft. Der hat einen Switch gemacht und auf einmal hat man Gänsehaut.
Ja.
Das hat LA Knight mir bisher noch nicht gegeben.
Ja. Perfekt. LA Knight hat halt eine Lautstärke, so ungefähr.
Mhm.
So.
Und ist flach, Alter.
Ja, Mann.
Ja.
Dem fehlt tatsächlich genau das. Also der sagt ja mitunter sogar die richtigen Sachen. Er sagt sie nur vielleicht nicht im richtigen Ton und in der richtigen Färbung.
Ja.
Er kriegt die Wahrheiten und auch die Tiefe, die mitunter in Sachen steckt, die er sagt, nicht nur nicht in die richtige Emotionalität verpackt. So, also da müsste er dann halt vielleicht mal anders intonieren, so sich anders präsentieren, auch mimisch oder so. I don't know. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass bei diesem ganzen Zeug, das er sagt, er nicht immer die besten Worte auch dafür hat, dass diese Schnauze LA Knight ihm auch nicht immer gut steht, weil in den Momenten, wo er halt mal wirklich einen Punch setzt, der theoretisch einfach so tief gehen könnte, er das halt mit den Worten eines lässigen Spruchs tut und dadurch geht manchmal verloren, was da eigentlich drin steckt. So. Der steht sich schon selbst im Weg.
Der steht sich selbst im Weg. Du erinnerst dich, ich habe die letzten Wochen immer mal wieder so danach gesucht. Ich habe auch mal irgendwann gesagt, so, ey, ich weiß nicht, was es ist, aber mir fehlt immer dieses Gewisse bei LA Knight. Und komischerweise wurde es mir jetzt gegen Reigns, wurde es mir auf einmal klar, dass es so das ist. Mhm. Dass er mich da einfach auf gewissen Ebenen nicht erreicht.
Mhm.
So. Mhm. Und ja, dieses Joking-Ding, dieses Funny-Guy-Ding kann halt genau das, diese Hürde sein, die er sich selbst immer vor die Füße stellt. So, ja. Ja.
Der leichtfüßige Angeber-Knight.
Ja.
Eine Sache, die ich richtig asozial und wirklich, also irgendwer Backstage muss doch Seth Rollins hassen, finde, ist, dass man nach SummerSlam in der ersten Raw
Iowa.
Einfach nach fucking Iowa
ja.
in die Heimat von Seth Rollins geht, damit da Roman Reigns als erstes rauskommt und sich feiern lässt.
Ja.
Nach einem Sieg gegen den Local Hero. Das ist so asozial. Wirklich.
Rollins kam nicht raus.
Nee. Das ist so bitter, ehrlich gesagt. Also, du nimmst ja auch, so langsam bin ich auch auf dem Trichter, dass ich dir glaube, dass Roman Reigns Präsentation eigentlich Full Heel ist und die Leute spielen es einfach nicht mit. Die Leute, WWE versucht alles und die Leute machen einfach nicht mit. Weil, also im Ernst jetzt, du kommst halt nach diesem SummerSlam-Match, in dem du eigentlich Seth Rollins als den besseren Face und den eines Wrestling-Fans eher würdigen Dude erzählt hast, so, kommst du da halt hin und eigentlich müssten die Leute sich gefreut haben, Seth Rollins als neuen Champ feiern zu dürfen. Und sie kriegen ihn nicht nur nicht als neuen Champ, sie kriegen ihn gar nicht.
So. In ihrem eigenen Bundesstaat.
Und trotzdem, ja, geil, Roman Reigns ist da. Roman. Es ist verrückt eigentlich. Es ist eigentlich verrückt. Sie versuchen alles, aber ja.
Ja, Mann.
Crazy.
Komplett gut, dass du das noch sagst. Das ist total absurd. Also, Reigns hat ja sogar noch da gesagt, so, ja, Ihr mögt, die meisten mögen ihr wahrscheinlich nicht so, wie es dann ausgegangen ist bei SummerSlam. So, er ist ja darauf eingegangen, dass sie ja in Iowa sind, so, ne?
Ja.
Das ist wirklich verrückt, ja.
Er hat vor allem extra nicht den Namen der Stadt gesagt. Hm. Normalerweise kommt er immer raus und sagt den Namen der Stadt und dann den Bundesstaat.
Stimmt.
In dem Fall
stimmt,
hat er nur Iowa gesagt, um nur das zu betonen, was mit Seth Rollins assoziiert wird, weil in Davenport waren sie nicht, weil das halt ein winzig kleines Kaff ist.
Ja. Was haben die denn? Des Moines, ne?
Des Moines, ja, ja. Ja. Moin.
Enklave von Hamburg.
Ja.
Zwei Seefahrer sind damals aus Hamburg gestartet.
Ja.
Nach Iowa gefahren.
Genau, große Möwenhochburg.
Ja.
Nationalgericht von Des Moines ist Fischbrötchen.
Ja.
Oh Gott. Fischbrötchen, wie es dort heißt. Ja.
Ja.
Ja. Yeah.
Ja, bitte.
So.
Gut, aber ist alles Warmhalterei, ne, glaube ich jetzt. Also ich sehe gerade so bei, also Oberfemi und Reigns werden halt irgendwann kollidieren. Hm. So. Und beide kriegen jetzt noch so Warmhaltesachen irgendwie. Breaker auf der einen Seite und LA Knight jetzt auf der anderen. Ich frage mich, wie sich das noch entwickelt. Also wie lange man da wartet, bis man die beiden aufeinander hetzt. Weil soweit ich verstanden habe, hat Oberfemi noch dieses King of the Ring Match.
Ja, ja.
So,
der,
ne?
Der hat die Trumpfkarte eigentlich in der Hand.
Ja. Ja, manchmal hörte es sich so an, als wenn er die Chance vertan hat, final. So, das war immer ein bisschen komisch. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen, das wäre ja völliger Irrsinn.
Ja, ja.
Vor allem wird es ja auch irgendwann einfach zwingend, das zu machen, so wie Oberfemi durchmarschiert.
Ja, absolut. Der hat bei diesem SummerSlam, um das noch kurz zu erwähnen, Brock Lesnar retired, diesmal endgültig.
Ja.
Fackelübergabe extrem klassisch und vermutlich improvisiert von Lesnar, so wie er geredet hat.
Mhm.
Ja, das war ganz klar. Lesnar steht da, sagt, ich bin die Vergangenheit, zeigt auf Femi, das ist die Zukunft, ciao. Ich gehe jetzt jagen. Ja.
Mhm.
Ja, und jetzt gibt's halt bei Raw noch diese Breaker-Sache so, ne? Breaker, also was macht das mit dir? Breaker kommt ja von einem nicht allzu guten Standpunkt aus gerade. Alles verloren, was wichtig war die letzten Wochen.
Ja. Es sind jetzt 12 Sachen auf einmal. Ich muss einmal ganz kurz zurück zu Femi gegen Lesnar, darf ich?
Wenn du dazu noch was hast, ja.
Ja, es war schon eine Machtdemonstration, finde ich. Also diese ganze Geschichte mit so Oberfemi hat ganz schön was eingesteckt in dem Match, so wie der auch die Stufen genommen hat, wie der gewhiplashed ist. So,
mit den Stufen, vor allem diese Stufen-Whiplash, ne? Ja, mhm. Ja, krass genommen.
Da hat er sich ganz schön reingelegt, so. Der hat einfach einen Tombstone auf die Bretter gefressen und danach ausgekickt.
Mhm.
So.
Völlig
das,
aus dem Nichts kommen.
Dass fucking Brock Lesnar ein Undertaker-Tribute in seinem letzten Match pullt, finde ich so geil, Alter.
Ja,
weil wenn jemand Brock Lesnar, der wirklich zu dem Zeitpunkt längst legendär war, so, ne, diese ganze Greatest Combat Sports Athlete in History-Geschichte und so, kann man jetzt sehen, wie man will, aber diese Szenen, wie der gottlose Bastard Dana White dann halt sagt so, ey Mann, der Typ, der war bei WWE irgendwie ein Star und dann lässt er das liegen und kommt einfach zur UFC und wird da World Champ. Das ist unmöglich. Das geht gar nicht.
Mm.
Und er hat es einfach gemacht. So, das ist halt verrückt, wenn man ehrlich ist. So, also der braucht es nicht, aber dass Brock Lesnar wirklich in seinem dann nun endgültig letzten Match das Tribute an diese eine ewig währende, unglaubliche Besonderheit, die er in seiner Karriere geschenkt bekommen hat, hinterlässt, nämlich, dass er den Streak vom Undertaker beenden durfte.
Ja.
So. Dass er das mit in seine Fackelübergabe einbaut, dass der unzerstörbare Signature-Move des Undertakers sogar auf die nackten Ringbretter diesen Oberfemi nicht unten halten kann. Das ist so eine herrliche Ehrerbietung von Brock Lesnar, was nochmal ein i-Tüpfelchen auf die Professionalität von diesem Dude in seiner scheiß Karriere, egal was der sonst noch verbrochen hat, was noch auf die Anklagebank gehört, so.
Mhm.
Das setzt dem so die Krone auf. Ich fand das richtig krass. Ich fand es wirklich richtig krass. Und dann finde ich sowas wie, dass Oberfemi einen Stuhlschlag mit der Faust abwehrt, fast schon wieder, beiläufig.
Ja.
Boah. Das hat mir schon was gegeben, ey.
Das stimmt, ja, ist gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich hatte das Match irgendwie gar nicht mehr so auf dem Zettel. Ja, macht Femi halt weiter unbesiegbar eigentlich, ne?
Ja.
Also das ist schon wild. Also du kannst da jetzt eigentlich niemanden gegenstellen. So, was soll denn so ein Bron Breakker jetzt gegen ihn machen?
Ja.
Midcarder, Alter. Midcarder.
Die Symbolsprache ist auf jeden Fall schön. Da gab es ja auch noch einen Hack übrigens zwischen Lesnar und Femi. So, den glaube ich den sogar.
Ja.
Dass die sich in den Arm nehmen. So, und dann sind wir bei Bron Breakker.
Ja, das meinte ich doch gerade mit der Fackelübergabe. Also er hat ja sogar wirklich den Mike noch genommen. So.
Ja. Der, genau. Und ich glaube auch improvisiert was gesagt. Ja. So dringend wie Paul Heyman das halt als Zitat aufnehmen wollte, um da nochmal eine Geschichte hinten dran zu stricken, glaube ich schon, dass das eigentlich gar nicht geplant war.
Ja. Und Lesnar wusste auch nicht so richtig, was er sagen sollte. Ist ja überhaupt kein Mike-Guy.
Ja.
Und hat dann einfach so ein bisschen rumgeredet, ja.
Aber trotzdem schon, das hat schon was. Ja. So, und jetzt ist das auf einmal Gegenstand von einer Story und Bron Breakker guckt apathisch, so, während Dinge passieren und ist nur noch fokussiert auf Oberfemi. Geiler Staredown, den die beiden hatten.
Staredown hat mich dann auch wieder, also die Momente zwischen den beiden kriegen mich.
Ja.
Alles da drüber und drumherum macht eigentlich keinen Sinn, so, ne? Breakker ist irgendwie ein Tech-Champ, ist in einer Midcard mit einer Midcard-Faction und hat halt die letzten großen Matches alle verloren, so zuletzt gegen Rollins krachend.
Mhm. Ja, und ich mag aber diesen Twist gerade sehr gerne, dass dieser Satz, dass Oberfemi die Zukunft von WWE sei, vor allem, weil Paul Heyman ihn zitiert hat, Bron Breakker so anpisst, dass der auf einmal wieder, das ist für mich ein neuer Dude. So, das lässt mich all das vergessen, was in der Zwischenzeit war. Ich sehe da wieder halt diese Killermaschine Bron Breakker, so, weil der ist ja nicht irgendwie kleinlich pisst, der ist nicht hochnäsig arrogant, der ist ja wirklich stocksauer. Der hätte Paul Heyman beinahe umgebracht, so wie der darauf beharrt hat, dass er seine Frage beantwortet und sich da nicht rauswieselt, so. Der ist richtig, also der erzählt mir schon überzeugend, dass der echt angefasst davon ist. Und als hätte ihn jetzt über Oberfemi jemand daran erinnert, dass das eigentlich sein Spot sein sollte. So. Ja. Ich mag das tatsächlich gerne, wenn mir das einen Bron Breakker zurückbringt, den man halt jetzt zwischendurch mal aufs Abstellgleis gestellt hat. Dann finde ich das geil inszeniert.
Ey, ich glaube auch Akira Tozawa, dass der angepisst ist, dass Austin Theory mit Maxine Dupri fickt. Aber das bringt diese Leute für mich halt nicht dahin, wo sie eigentlich dann sind. Also mir fehlt die Spannung da drin trotzdem. Also für mich ist es kein neuer Guy, weil ich die letzten Wochen einfach nicht löschen kann. Also Bron Breakker hat mich halt wirklich interessiert, seit er bei NXT aufs Tableau gekommen ist. So.
Mhm.
Und ich kann nicht ausblenden, was mit ihm passiert ist. Und der hatte einen Downfall. Das muss man sagen. Der war wirklich so ein Prodigy-Typ, so irgendwie. Das ist ähnlich wie mit Roxanne Perez, nur dass Roxanne Perez nie so gesagt hat, dass sie so krass ist und die Zukunft ist und so. Das war bei Breakker schon gegeben. Und dann wurde ihm die Zukunft so ein bisschen weggenommen. So. Und jetzt kommt er auf einmal wieder, weil jemand anderes die Zukunft sein soll, der das aber bewiesen hat, indem er fucking Brock Lesnar retired hat, auf wirklich beeindruckende Art und Weise. So. Das ist für mich halt ein Ungleichgewicht, was mir diese Fehde, die jetzt dann wahrscheinlich auch kommt, einfach sehr, 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 sehr schwer zu verdauen. Oder sehr, sehr schwer glauben lässt irgendwie so. Das ist, ja. Aber er macht das gut. Was er macht, macht er gut.
Ich verstehe das total. Für mich ist da auch keine Spannung drin, ne? Das nicht. Aber ich finde positiv daran, wenn man das nutzt, um Bron Breakker wieder aufzuwecken und wieder dahin zurückzuholen, wo er sein könnte. So, weißt du, wenn es das jetzt ist, dann
ja, verliert er dann wieder. Da ist er wieder verloren. Da verliert er alles. Er wird wieder nicht gegen Oberfemi gewinnen.
Ja, ist ja okay. So. Aber er ist trotzdem in einem anderen Umfeld und mit einem anderen Interesse dann wieder unterwegs, als dass er sich so genügsam mit dieser, ja, ich bin jetzt der Bouncer bei den lustigen Vision-Typen so Rolle zufrieden gibt. Ich meine, wir waren ja zuletzt wirklich bei, hey Mann, Bron Breakker hat sich damit abgefunden, dass das seine Rolle ist. Das hat er für mich jetzt total abgelegt und das finde ich wichtig für den Charakter Bron Breakker. Egal, ob er hier jetzt als Gewinner rauskommt oder nicht, ich habe schon das Gefühl, das bringt mir den eigentlichen Bron Breakker zurück.
allein schon mit welcher Selbstverständlichkeit er Paul Heyman wieder konfrontiert, der die ja zurückgelassen hat. Kind of für mich so auch mit dem Gefühl von, ja, das mit dem Braun, das wird auch nichts mehr. So. Und so wie Paul Heyman mit Braun Breaker spricht, habe ich schon das Gefühl, dass er A, seinen Arsch retten will, aber B, eben auch sieht, dass Braun Breaker doch wieder zurück zu alter Gefahr kommen kann. Ich mag den Move.
We'll see. Ja. We'll see. Ja.
Alles, was ich sagen will, ist, ich mag den Move. Ja. Stephanie Verkehr, Alter.
Ich hab grad auch, also ich hab hier jetzt, wir können jetzt über Bekess oder Stephanie Verkehr reden.
Die Wahl fällt leicht.
Ja. Ja. Verkehr, Alter.
Stephanie Verkehr ist zurück mit einem Outfit, das sagen wollte, seht her, ich bin zurück. Habt ihr mich vermisst und warum ja?
Ja. Kommt über SummerSlam oder danach bei Raw?
Danach.
Ja. Ja, stimmt, gegen Judgment Day, ja. Ja, Mann, wichtig, wichtig. Wir haben jetzt auf einmal wieder aus dem Nichts, nachdem die Women's Division echt ziemlich weit unten war, haben wir in der Preview noch drüber gesprochen zum SummerSlam, eine, keine Ahnung, Power-Situation. Wir haben hier Stephanie Verkehr, Liv Morgan und Becky Lynch in einem Dreier-Ding. Also was willst du denn machen, so, ne?
Das ist was das, willst du machen?
Ja, das ist das Höchste, was du machen kannst, gerade in der Women's Division.
Solange Rhea Ripley verletzt ist, ja.
Genau, genau. Die ist noch raus, so. Ja.
Ey, Mann, das ist so crazy. Auch so dieses, also diese emotionale Leiter, die das gegangen ist. Weißt du hast halt Liv Morgan und dann, pow, Becky Lynch ist zurück.
Ja.
Leute gehen Nüsse. Pow, Stephanie Verkehr taucht auf. Ja. Auf Sexy-Modus.
Ja.
Leute sind so, shit, wir haben vergessen.
Ja.
So, ey, ich finde das so geil. Und dann endet es ja auch noch damit, dass sich erst einmal Becky Lynch und Stephanie Verkehr gegenüberstehen. Und ich bin so, oh Gott, das hat mir ja noch gefehlt, dass Becky Lynch Stephanie Verkehr jetzt nochmal weiter pusht auf das nächste Level. So, weil wer ist denn für diese Generation der größere Maßstab als Becky Lynch? Entschuldigung, Charlotte Flair, aber
ja, ja.
So. Puh, das ist schon, also und das Selbstbewusstsein, mit der dann Vakair der guten Rebecca gegenübersteht, das ich hab das gefressen, Alter, aus der Hand.
Ja, Mann, die setzt da an, wo sie aufgehört hat, so, ne? Vakair ist unfassbar wichtig für die Women's Division.
Ja.
Becky Lynch hat auch cool gesagt, so, ne? Die hat ja dann auch irgendwie gewürdigt, so dass Vakair in kürzester Zeit viel erreicht hat da und so, sie jetzt nicht so viel über die weiß.
Ja.
A little bit mysterious. So, war schon sehr facig von Becky, auch so an sich. Die ist halt so Classic The Man, ne? Grade.
Becky ist als Face zurück.
So, ja, es ist so The Man-Face, ja. Wie sie damals war. So, das,
ja.
Das steht ihr gut. Das passt. Die hat eine geile Attitüde. Generell zwei Attitüdenbomben, die beiden so, ne?
Ja.
Einzige Ding ist, ich glaube, das macht man bewusst, aber man setzt halt Liv Morgan gerade ein bisschen zurück.
Ja.
So, um jetzt Verkehr und Becky Lynch irgendwie wieder herzuholen so und Spotlight drauf zu nehmen. Aber irgendwann muss Liv Morgan dann auch mal wieder kommen, weil die ist seit ein paar Wochen tot.
Ja, also ich meine, sie hat ja jetzt dann verteidigt bei SummerSlam gegen Io Sky.
Ja, Fehde war aber scheiße.
Im Opener, Fehde war scheiße. Match war auch so, hätten wir auch in der Weekly haben können. Hatte jetzt für mich, war für mich ein schwacher Opener für SummerSlam. Also nicht, weil das jetzt ein Scheiß-Match war, aber es hatte für mich kein i-Tüpfelchen, gerade bei den beiden nicht.
Ja, und was auch vielleicht daran liegt, dass der Aufbau müde war.
Ja.
So, ja. Und das Match, ja, genau.
Gute. Finish war aber fett. So, dieser Oblivion-Konter und so, das war, und dann direkt der Oblivion hinterher, das war schon ganz nice.
Ja, ich fand's auch ganz gut eigentlich.
Aber so, das Match hat mich jetzt insgesamt nicht so vom Hocker gerissen und was dem so ein bisschen nachhängt, ist halt wirklich diese Geschichte von so, Liv hat halt einfach wirklich seit Mania den Scheiß-Titel nicht verteidigt, so. Der liegt halt einfach brach mit ihr und der nächste Schritt nach diesem Match gegen Ex-Champ Io ist, das halt weiter, also klar, sie hat sich nochmal eingemischt gegen Becky und Vaquer, damit die beiden aufeinander knallen, so, indem sie im richtigen Moment ausgewichen ist. Aber das hat schon auch eher den Beigeschmack von, okay, dann liegt der Titel nochmal wieder eine Weile brach, während die sich darum kloppen, wer denn jetzt antreten darf. So.
Ja.
Das ist schon nicht der beste Look für den Title Run von Liv Morgan, was ich schon sehr schade finde.
Ja, finde ich auch. Ich frage mich, ob das so ein Heel-Ding ist bei Judgment Day, einfach weil bei Dirty Dom läuft es im Prinzip ähnlich. Der hält den AAA-Title jetzt auch schon echt lange und hat ihn nur dreimal verteidigt. Ist auch so ein bisschen, ja, könnte so ein Heel-Ding sein irgendwie. Aber passt eigentlich nicht zu dem Selbstverständnis von Liv Morgan, die da dann auch wieder, gerade in der Fehde gegen Stephanie Vaquer,
ja,
zeigen wollte, dass sie halt eben die geile Wrestlerin auch ist und so.
Ey, voll, ne? Wir haben das sehr genüsslich hier behandelt und auseinandergenommen, wie ja, schön das eigentlich auch für die Figur Liv Morgan ist, dass die Fehde mit Stephanie Vaquer ihr das gegeben hat, so.
Ja.
Und davon ist echt nichts hängen geblieben, so. Sie hat das halt nicht eingelöst danach.
Ja,
das ist schade. Ist wirklich sehr, sehr schade. Ja, und Dom, ey, also man muss fairerweise sagen, wer soll ihm denn gefährlich werden? So, sobald er die Grenze nach Mexiko übertritt, ist er unbesiegbar. Ne, ist ja greatest Luchador of all time.
Ja. Ein Match gegen El Grande Americano jetzt. Also das nächste große Ding.
Und verliert aber halt auf amerikanischem Boden alles.
Ja.
Alles. Also der hat ja jetzt auch
gegen den Drachen.
Gegen Dragon Lee, genau, verloren. Kurz bevor Big Cass Dragon Lee getötet hat.
Das sollte man nicht machen. Also letzteres, okay, kann man machen, aber man sollte nicht den Triple A Mega Champion verlieren lassen gegen Midcarder. Das ist ja der Scheiß.
Ja.
Das ist dumm. Was hatte Mysterio bei SummerSlam zu tun?
Dom?
Ja.
Du willst es wirklich wissen, ob er gegen Danhausen ein Match hatte? Human Money's on a Pole, 6 Minuten 50.
Ach du Scheiße.
Ja.
Ich hol mir ein Bier.
Ja, ist extrem angebracht. Dominic Mysterio hat bei SummerSlam gegen Danhausen zu fünft mit Joe Henry verloren.
Warum sagst du das? Ja.
Ja, du hast gefragt.
Ja, das stimmt.
Ah. Ich meine, andererseits, da konnte man halt sehen, was man alles aufbieten muss, damit man den größten Luchador aller Zeiten schlagen kann. Man braucht fünf Leute und Joe Henry und Feuerwerk und einen Fluch. Aber lass uns doch auch mal auf was anderes zu sprechen kommen.
Bastard. Ja, genau. Women's Division, lass mal gerade bleiben. Was da noch ist, irgendwas noch. Wir haben so wenig über die Women's Division die letzten Monate
geredet,
weil so wenig war.
Chelsea Green.
Danke. Ja.
Ey, Chelsea Green. Shoutout Leni, wenn du das hörst. Die deutsche Stimme von Chelsea Green.
Ja, es ist so.
Ist so. Unser Girl Leni ist die deutsche Stimme von Chelsea Green.
Auch nur bei Unreal, oder? Sonst gibt's keine Möglichkeiten oder andere Formate, oder? Es gibt nur das.
Ja, aber ist ja egal.
Unreal,
ich finde,
wahrscheinlich.
Ich finde, der Satz ist dafür trotzdem völlig ausreichend.
Nee, ich frage mich gerade wirklich, ob es halt irgendwie noch so Formate gibt, wo man irgendwie. Nee, eigentlich nicht. Übersetzung oder so. Nee, Quatsch. Ja, Green ist Interims Champ. Hat das irgendwer von uns getippt?
Quatsch!
Also ich habe Lash Legend getippt.
Lash Legend getippt und ich Charles Flair.
Okay.
Ja.
Alter. Hat mich wahnsinnig gefreut für sie.
Voll.
Also tut's auch immer noch.
Ja, zu Recht. Ich meine, gut, sie hat dann direkt da drauf wieder erstes Match verloren.
Ja.
So, also ne, Tag-Team-Titel-Match zusammen mit Tiffany Stratton gegen Fatal Influence gehabt und ist von Fallon Henley gepinnt worden. Aber ey, fuck it erstmal. Chelsea Green ist World Champ. Boom. Das kann ja nie wieder jemand wegnehmen.
Das stimmt. Super schön.
Ja.
Also eventuell sie selbst so, weil sie hat sich verletzt, sie hat einen Augenhöhlen-Knochenbruch. Sieht erstmal raus. Ich hoffe, man nimmt den Titel nicht wieder ab. Also hat sich leider verletzt. Aber ja, Publikum liebt sie. Kommt gut an.
Ja.
Sie macht das weiterhin gut. Ist einfach so eine weirde Sympathieträgerin halt.
Voll.
Ja.
Aber ey, die schmeißt sich einfach seit Jahr und Tag voll rein in den Shit. Ist für alles zu haben und macht alles immer ein bisschen geiler, als man erwarten müsste.
Absolut.
Ist fantastisch. So, insofern, auch wenn sie bestimmt kein so World Championship Material ist, wenn man jetzt einfach so dran denkt, wer ist die krasseste Wrestlerin, wer hat einen Charakter, der auserzählt ist als absolute Titelanwärterin, aber ich find's irgendwie einen geilen Move, dass so eine wie Chelsea Green halt auch mal den Titel trägt. Wirklich, ich mag das gerne.
Und ich bin dann einfach, ich plädiere. Ja, ich plädiere dann einfach immer dafür, ey, probiert's doch einfach, wenn es funktioniert, dann erzählt halt diesen Charakter, ne? Gebt ihr Tiefe, macht irgendwas damit, geht ein bisschen von dem Comedy-Ding weg, baut eine Verletzlichkeit ein, lasst sie dann irgendwie groß werden über irgendwas und so. Also man kann das mit so einer wie Chelsea Green halt auch machen, wenn man Bock hat.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man es macht, so, aber die hat für mich deutlich mehr Talent als auch eine Tiffany Stratton oder so irgendwie.
Als Gesamtpaket auch, safe.
Was natürlich ein bisschen unfair ist, weil sie ja deutlich mehr Erfahrung hat, aber Chelsea Green ist schon wirklich gut. Die ist auch im Ring sehr gut.
Ja.
So, das darf man auch nicht vergessen einfach.
Ja, ja, genau.
Schon echt bei den oberen, ich sag mal, 6 Frauen dabei so. Wirklich.
Oh, okay, finde ich gewagt.
Rein wrestlerisch, Alter?
Interesting. Ist ja erstmal okay. Lassen wir mal so stehen. Ich würde jetzt keine entschlossenen Widerworte.
So ein paar sind da halt rausgefallen. So eine Bailey ist da für mich nicht mehr drin.
Ja, check ich.
So ein wrestlerisch.
Allerdings, und dann ist im Zuge genau dieses angesprochenen Matches Alexa Bliss zurückgekehrt mit Lilly hinter ihrem Rücken und hat Tatum Paxley beschworen. Tatum Paxley, Main Roster Debüt.
Wenn man die Hand hier so hinhält, dann kann man sie offenbar beschwören. Ja. Tatum Paxley, Alter, ist mein Girl von NXT.
Tatum Paxley ist fantastisch.
Fand die super.
Ja.
Ja.
Richtig geil. Ich find's crazy nice eigentlich für sie, dass man sie, weißt du, dass sie nicht so ein, noch ein weiteres Debüt irgendwie ist und sie auf eigenen Beinen oder das gleiche quasi wie bei NXT jetzt weitermachen soll, kann, muss, darf, sondern dass sie direkt neben zwei so Granden, was die Legacy angeht, wie Charlotte Flair und Alexa Bliss einfach steht. Das ist direkt, das hieft sie gleich auf so ein Relevanzlevel. So, das ist ein schöner Ritterschlag, den sie sich mit ihrer Arbeit bei NXT auf jeden Fall verdient hat. Ich finde das richtig cool als Move erstmal.
Ja.
Was daraus wird, mal sehen so. Alexa Bliss und Charlotte Flair sind nicht unbedingt meine Lieblingsgeschichte, aber ey, für Tatum Paxley freut mich das erstmal derbe, weil die ist, wie gesagt, die ist saugut und die macht richtig Spaß im Ring.
Ja, ja, ist eine fantastische Wrestlerin, wirklich. Jo. Und hatte ja dann am Ende ihrer NXT-Zeit auch einfach eine tolle Charakterstory noch, ne? Mhm. Mit Easy Dame. Gut was erzählt.
Ja.
So, was bei Leuten auch, glaube ich, resoniert.
Ja.
Ja, ich finde nur dieses, also wenn die jetzt ein Stable haben zu dritt oder so, finde ich halt wirklich weird, dass Charlotte Flair da jetzt mit diesen beiden Gossip Girls rumhängt. Das ist schon ein sehr komisches Bild einfach. Ich kann mir vorstellen, dass Charlotte Flair da irgendwie rausgeht demnächst. Keine Ahnung, ich hoffe es ein bisschen. Und Paxley und Bliss kann man sehr gut zusammen weiterlaufen lassen.
Voll.
So, ich bin jetzt auch diese ganzen dysfunktionalen Women's Tag Teams irgendwie leid. Gib mir mal ein funktionales so einfach. Irgendwie diese weirden Mädels-Sachen so, das war, oder weirden Tech-Teams so, das gab's so häufig jetzt irgendwie.
Ja, ja. Ich meine, bei Chelsea Green und Tiffany Stratton hat man es ja auch aufgelöst, die lieben sich jetzt einfach. So, die sind einfach richtig happy.
Passen ja auch auf eine Art zusammen irgendwie.
Voll, das ist schon ein bisschen süß.
Ja.
Fatal Influence, ey Mann, Fatal Influence. Müssen wir drüber reden, du musst den Titelverlust von Brie Bella natürlich betrauern. Aber Fatal Influence fand ich in der Post-SummerSlam-Geschichte tatsächlich ganz schön geil, wie diese Title-Shot-Nummer von JC Jane gelöst wurde. Also, dass sie dieses Angebot, dass sie einen Title-Shot gegen Tiffy, ne, bekommt, wenn die anderen beiden halt einen Tag-Team-Title-Shot bekommen, dass sie das nicht selber so als Leaderin des Stables einfach bestimmt und sagt so, ja genau, so machen wir das, haha, alles für mich, sondern dass sie wirklich zu ihrem Team zurückgeht und sich mit denen bespricht und dann zustimmt.
Du hast in der vorletzten Episode schon die Führungsstärke von JC Jane betont.
Das ist fabelhaft.
Sie macht da offenbar weiter.
Ja, das ist fabelhaft. Ich finde das richtig geil. Ja. Gerade in einem Heel-Stable, dass die wirklich dieses in Zeiten von so, und mich kam drauf, weil du dieses Dysfunktionale ansprachst, so in Zeiten von super vielen so Ego-Shows und sowas, und JC Jane hätte ja alles Recht dazu, eine Ego-Show zu machen.
Recht.
Ja, also, ne, qua ihres Charakters und so.
Ja.
Des Heel-Daseins. Finde ich das schon geil, dass sie so betont halt einfach eine gute Teamplayerin ist. So, dass Strength in Numbers in dem Fall nicht nur in Numbers ist, sondern auch wirklich eine Stärke des Zusammenhalts zwischen den dreien. Das finde ich geil.
Das ist wirklich bemerkenswert, ja. Das gibt's eigentlich sehr selten. Zeig mal wieder, dass Frauen die besseren Führungskräfte sind.
Ey, in diesem Podcast wird das durchaus häufig erwähnt.
Also oft häufig genug. Wahrscheinlich. Ja.
Ja.
Häufig sind Frauen das, glaube ich. Nicht alle natürlich.
Es gibt genug Beispiele in der Weltpolitik, wo Frauen auf jeden Fall die besseren Regierenden sind.
Mhm. Wer mehr über Weltpolitik und Regierende hören will, der höre unseren Q&A-Podcast.
Stimmt, ja.
Es geht über die Mongolei bis nach El Salvador. Lasst euch überraschen.
Es wird handgreiflich.
Es wird handgreiflich, as fuck.
Ja, also ja, Dings. Also JC Jane hat Paige clean gepinnt und so.
Ja, von mir aus.
Lainey Reid und Fallon Henley haben sich richtig in das SummerSlam-Match geworfen, um die Bellas gut aussehen zu lassen und Paige. Die haben die Hölle aus den Beinen rausgesellt, so. Und das sind wirklich keine Koryphäen auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit mehr.
Ja.
So, das war schon für das, was es war, viel ansehnlicher, als es hätte sein sollen.
Aber hat sich Brie nicht verletzt? Hat sich die Schulter gebrochen oder so ein Scheiß?
Ja, ja, also Nikki, die war auf jeden Fall dann beim Beatdown ja auch raus am Ende, als Nikki dann gegen Paige geturnt ist.
Mhm.
So, und laut Nikkis Video-Package dann in der Post-SummerSlam-Woche ist Brie ja auch am Boden zerstört.
Ja.
Wegen der ganzen Nummer.
Ja.
Ja. Ansonsten war das natürlich nicht sonderlich wichtig, aber ich mag den Pfad, auf dem Fatal Influence sind. Das ist wirklich gut.
Ja.
Das ist eigentlich alles, was ich sagen will.
Finde ich auch.
Ich brauche auf jeden Fall nicht eine Fehde von Nikki Bella gegen Paige im Jahr 2026.
Auf keinen Fall, aber die wird's geben.
Ja. So ist es.
Ja. Yeah. Schön. Ja, auf Tatum bin ich gespannt. Also wer den nicht kennt, freut euch. Die kann echt was.
Ja, Mann.
Und könntest du bitte einmal, wir hatten das schon mal gemacht, aber könntest du bitte noch einmal den bürgerlichen Namen von Tatum Paxley vorlesen? Das ist wichtig an dieser Stelle.
Es ist auch lange her. Wir sprechen so selten über NXT. Das ist
ja
viel nicht zu so selten. Nicht so oft passiert. Aber das mache ich natürlich sehr gerne für dich. Warte kurz.
Danke.
Ich werde das kurz aufsuchen, denn den kann man sich unmöglich merken. Und mein Namensgedächtnis ist vor allem schon sehr, sehr, sehr schlecht. Es ist Natalie Elizabeth Beidelschieß.
Frau Beidelschieß.
Frau Beidelschieß.
Ja.
Man muss dazu sagen, diesen wundervoll klangvollen Nachnamen, den hat sie sich angeheiratet, ne? Sie ist eine geborene Holland.
Wer heiratet denn jemanden und nimmt den Namen Beidelschieß an? Kannst du nicht machen, was ist das?
Natalie Elizabeth Holland macht das.
Ja. Kannst du nicht machen, ey. NAH.
Ja.
Ja, gut.
Weißt du, wer Randy José Beidelschieß ist?
Der heißt Randy José Beidelschieß? Nein, ich weiß nicht, wer das ist.
Javier Bernal von NXT.
Ach, ist das nicht dein Lieblingswrestler? Das habe ich mal gesagt. Eine Zeit lang, das ist dein Lieblings. Der war bei Chase U.
Ja.
Ne? Das war dieser Chase U Schönling. Lustig.
So. Das ist Herr Beidelschieß, dem Tatum Paxley diesen schönen Namen
zu verdanken. Oh mein Gott, ey. Er könnte Randy Javier Holland heißen.
Nee. Randy José.
Randy José Holland, das war sein Ausweg aus Häme und Spott.
Ja, aber he's keeping the Beidelschieß.
Ja. Gut.
Oder vielleicht nennen sie es wahrscheinlich Beidelschieß oder so. Ich habe keine Ahnung. Ey Mann, meinetwegen heißen sie Beetlejuice.
Ey, apropos Drogen.
Ja, starkes Überleitungsgame.
Was geht mit Lyra Valkyria, Alter? Fentanyl-Gimmick geht weiter.
Sie hat eine neue Jacke.
Sie hat eine neue Jacke, ja. Ja. Ja, aber das ist doch wirklich gefährlich. Also, was ist denn da los? Was muss denn passieren, dass man so aussieht? Es reicht ja nicht, einfach nur nicht zu duschen oder so über Wochen.
Ich bin jetzt gerade so, wenn ich die heutige Raw oder die von gestern, oder?
Die gestrige Raw, ja.
Genau, da war sie ja unterwegs und traf auf Sol Ruka und Io Sky, ne? Genau. Ja. Io hat ja noch so richtig. Ich fand es ein bisschen witzig, als Io dann als Lyra aus dem Bild ging, das quittierte mit Io.
Ja.
mir fehlt nicht mehr viel und ein Mischwesen aus Lyra Valkyria auf Fentanyl jetzt und Lyra Valkyria und ihr Rabenring-Attire und du hast halt im Prinzip einfach so eine Krähenhexe.
Geil.
Weißt du, sie hat schon diese Körperhaltung.
Ja.
Die buckelt ja total, so ja, wie sie voll. Andere so anguckt. So, die fährt wirklich so den Körper aus dem Schultern so nach vorne, ja, wie so eine Schildkröte. Ja. Und sie hat ja eh schon so eine bullige Statur. So, also, ne? Ja. Muss man ja auch sagen, Lyra Valkyria einfach eine Maschine vor dem Herrn.
Ja, klar.
So.
Voll.
Und sie verhält sich auch so ein bisschen hexenhaft. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch irgendwie noch seltsamere Züge annehmen wird als ohnehin schon.
Krass.
Ja, ja, aber ich weiß auch nicht genau. Also ich meine,
hast du eine zweite Nikki Cross?
Schon, ja.
Die halt wrestlen kann.
Ja, ja. Yeah.
I don't know.
Es ist weird. Es ist todesweird. Aber wenn es dazu führt, dass Lyra Valkyria dauerhafter sich in relevanten Regionen aufhalten kann, dann nehme ich das gerne, weil das ist auch eine Top-Wrestlerin, absolut.
Ja, also hat sie das Gimmick hat, wrestelt sie aber nicht so richtig, oder?
Nee.
Top 7 der WrestlerInnen, deren Namen auch Drogen sein könnten.
Krass.
Ich musste gerade an Fanta denken. Fentagon Junior.
So. Fanta El Zero Miedo.
Ja.
Ja. Ja, okay, nicht schlecht.
Da gibt's auf jeden Fall noch mehr.
Bestimmt. Aber es ist gar nicht so. Boah.
Ist Koffein eine Droge? Koffein Kingston?
Nicht schlecht.
Könnte man nehmen.
Ja. Mescalito?
Methony the Care. Methony Vapor. Das ist quasi zwei Meth Vapen. Meth.
Ja. Cracky Lynch?
Cracky Lynch, geil. Boah, Methony Vapor gegen Crackany Lynch.
Krass. Ja.
Cracky.
Lynch. Cracky.
Geil. Gut, ich wusste, da geht was.
Da, ja. Ach so, und Dings, einer von den Brothers of Self-Destruction, Cocaine.
So dumm, ja. 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 Stimmt. Nicotine Aldis.
Ja.
Geht natürlich auch mal. Codeine Rhodes.
Codeine Rhodes? Codeine sehr schön.
Rhodes.
Und hier Dings, Triple H. Die namengewordene Überdosis.
Oh mein Gott. Ja.
Ja. Ja, gut, okay. Da geht auch was.
Ich versuche gerade noch irgendwie aus Lesnar LSD zu machen. Aber wir haben auch schon 7.
Hä? LSD Night.
LSD. Ja.
Wo ist denn das Problem?
Ja, ist richtig. Gut, hätten wir das auch geklärt. Schnelle Top 7.
Ja.
Wer langsame Top 7 dann hören will, höre unseren Q&A-Podcast.
Eva Marihuana.
Eva. Kannst du auf Eva Marihuana,
Alter.
Ja.
Oder? Ja.
Ober, Opium, Femi, Ober. Geht phonetisch nicht so zusammen.
Nee, stimmt. Ja.
Viele Drogen.
Voll.
Ja. Gut.
Ja.
Ja. Ich guck auf meinen Zettel, ob noch irgendwas war.
Ja, ja, da war noch was, da war noch was. Dings, also wir haben jetzt zwischendurch natürlich das Comeback von Big Cass gestriffen. Da hast du sicherlich auch große Augen gemacht, er selbst auch.
Sehr große Augen,
Alter. Extrem krass. Also Fische,
ja.
Fische gucken neidisch auf Big Cass und sind so, ich dachte, wir hätten Glubschaugen.
Endlich können wir auch wieder die nächsten Fischfragen mit einem weiteren Mann beantworten.
Das stimmt, ja. Aber was mich unweigerlich sofort zu... Also wir müssen Big Cass gegen Javon Evans nicht großartig thematisieren. Big Cass ist auch wieder da. Okay, noch ein Big Man, alles klar. Ich wollte eigentlich übergehen zu Baron Corbin, mache vorher aber noch einen Schlenker, weil du gerade Fisch gesagt hast über Shinsuke Nakamurene, meinem Lieblingsfisch, der angekündigt hat, dass er irgendwie im Kampf mit den MFTs, Klammer auf, die offiziell Motherfucking Tongans heißen. Haku hat es bestätigt in der Go Home Smackdown. Er hat Motherfucking Tongans gesagt. Ich hatte die ganze Zeit recht. So. Der im Kampf gegen die Motherfucking Tongans also. Ja, irgendwie sich einen Partner noch holen will. Ey, Shinsuke Nakamura holt sich irgendwen. Ich finde das interessant. Und warum auch nicht? Aber kommen wir zurück zu Baron Corbin. Der ist jetzt Champ. Baron Corbin hat einfach Trick Williams besiegt. Was soll das?
Völliger Unsinn. Ja, ist völliger Quatsch.
Du kannst natürlich zu all dem vorangehenden Thema auch noch was sagen, aber ich hatte das Gefühl,
nicht. Das interessiert mich null. Ja, Shinsuke Nakamura ist mir scheißegal.
Darf ich mir.
Ja, Mann, Corbin ist auf einmal Champ. Aus dem Nichts haben wir beide auch nicht ansatzweise getippt.
Auf gar keinen Fall.
Hatte dann jetzt auch noch das Rematch, glaube ich.
Mhm.
Da hat er auch verteidigt.
Ja.
Mega weird.
Ja.
Mega weird. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das soll. Da habe ich auch nichts groß zu sagen. Ist jetzt einfach passiert. Mal gucken. Ich mag Corbin, aber das hätte man nicht tun müssen, glaube ich.
Nee, dass man verpasst hat, dass er den Titel rasiert und dass er generell weiter mit dem Feldtitel rumläuft, sagt mir eigentlich, dass Trick Williams den über kurz oder lang wieder gewinnen wird.
Guter Punkt.
Möglicherweise sogar von Carmelo Hayes, denn als nächstes trifft Baron Corbin auf Carmelo Hayes um den Titel. So.
Aber als wenn so ein Typ wie Corbin eine Woche lang dieses Fell da dran lassen würde.
Ohne Scheiß.
Also ist ja Quatsch.
Ja.
Ja, deswegen wird er wahrscheinlich wieder zurückwandern. Ja.
Jo.
Jo.
Oh,
hier, Solo, Alter.
Ja.
Solo Sikoa, Mann.
Ja.
Seit 3-4 Wochen Faceturn.
Ja.
Ist angekommen. Leute lieben ihn jetzt. Also noch nicht, da ist noch Potenzial nach oben,
unbedingt.
Aber die Leute lieben ihn jetzt. Es gab Solo Sikoa Chants. Sie klatschen, sie lachen. Ja.
Ja. Auch da kurzer Schlenker über SummerSlam. Da gab's halt am Ende einfach diesen Hug-Moment. Also da gab es am Ende einfach so richtige Team-Vibes zwischen LA Knight und Solo Sikoa und motherfucking, wie heißt der Tote? Royce Keys.
Ja.
das fand ich schon interessant so. Auch wenn LA Knight das Ganze sehr suspekt war, war es schon irgendwie all glory to Solo. Er war ja auch das Zünglein an der Waage. Kurzer Gedanke außerdem noch. Fuck, hat Jey Uso den BFT krass genommen.
Ja, der zählt eigentlich nicht gut, ne?
Nee, aber alter Schwede, den hat er sich einfach in den reingelegt.
Ja, hab mich auch gewundert.
Fand ich gut.
Aber so samoanische Köpfe halten tatsächlich mehr aus, habe ich das Gefühl. Da kannst du sowas auch mal machen, wirklich.
Da kannst du sowas machen.
Ja,
ja, ich find's schon bemerkenswert, dass das Solo halt so, das war jetzt der Opener bei Raw, oder?
Ja, klar, er kam raus.
Dass er so rauskam und erstmal Jokes gecrackt hat und so sich über, ja, vor allem Jey Uso dann lustig gemacht hat. Und dann das Main Event hatte.
Und dann das Main Event
gegen Jey Uso.
Eröffnet und geschlossen. Solo Sikoa.
Hat er. Ich finde, ehrlicherweise, er hat sehr große Mühe damit,
die Leute daran zu erinnern, dass er Face ist. Spätestens bei der Entrance, am Ende zum Match, hatte man das fast wieder vergessen, weil dann kommt halt Jey Uso zu seinem Banger-Song raus, die Leute feiern das ab und dann gibt's den halt auch nochmal in der Wiederholung und dann kommt halt dun, 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 und Leute sind so, also müssen sich erstmal daran erinnern, dass das ja ein Face sein soll jetzt gerade.
Ja.
Hm, so, also Solo braucht noch ein bisschen, um nachhaltig anzukommen.
Ist ein Prozess, ja.
Ja, und vor allem ist dieser Prozess jetzt ein bisschen davon überschattet, dass Solo Sikoa sich halt einfach der fucking Bloodline anschließen muss.
Ich weiß nicht, ob der sich anschließen muss, ehrlich gesagt. Der wird delivered. Es ist nicht so wie bei Fatu. So habe ich es nicht gelesen. Sie stand dann auch nochmal bei Raw in so einem Kumpel, in so einer Banderole irgendwie, dass Jey Uso ihn jetzt Roman Reigns delivern kann. Was auch immer das heißt. Ich glaube nicht, dass die da jetzt mit 5 Leuten rumlaufen werden. Zur Not kommt Royce Keys und befreit ihn oder so. Ich habe keine Ahnung, was da los. Wirklich. Keine Ahnung, was die da jetzt machen.
Ja. In meinem Kopf ist halt wirklich Solo Sikoa Prinzessin Peach, weißt du, und Royce Keys kommt so als Super Mario mit so einer Mütze, weißt du, er hat ja gerne auch sowieso schon mal Latzhosen an manchmal.
Ja klar. Eight. So. Eight. Ja. Das wird dann auch auf einmal so eine 2D-Variante, wie das dann passiert. Ja.
100 Pro. Ja, okay.
Also da bin ich noch nicht
Math
überzeugt.
Math Rollins,
Alter. Ja, natürlich.
Sorry, ich fühle mich gerade.
Ja. Ja, klar.
Edible Kingston. Bei AEW gibt's auch noch ein paar Polen. Aber okay. Ja,
Entschuldigung. Stimmt, AEW müssen wir auch noch drüber nachdenken. Ja. Ja.
Entschuldigung.
Ich glaube. Ja, also mich hat's erstmal verwundert, dass Sikoa das Match verloren hat tatsächlich. Fand ich irgendwie.
Ja.
Fand ich bemerkenswert. Gerade mit diesem angedachten Face-Ding jetzt und so und mit dem Prozess, wo das da so steht, hätte ich eigentlich gedacht, sie machen Solo mal wieder stark.
Mhm. Ich auch.
Ich lasse mich mal überraschen, was sie da jetzt erzählen, was das für eine Sache gibt mit Sikoa und Reigns dann irgendwie nächste Woche.
Ja,
so, keine Ahnung.
Lass mich auch überraschen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin bei Bloodline ziemlich raus, ne? Also mich verwirrt das alles halt einfach nur. Wirklich.
Es ist ja auch mega verwirrend. Sehen die aus wie Heels und sagen heelische Sachen, aber dann kommt Jey Uso mit seinem Face-Scheiß raus.
Echt, genau. Und steht zwischen den Leuten und wird, also, und ja, also ich finde das echt extrem inkonsistent und weird und
ist es?
Weiß ich nicht. Ich mag, wie was Solo Sikoa gesagt hat, so, der hat, finde ich, Jey Uso geil bei den Eiern gehabt.
Absolut.
Aber die Leute steigen halt nur mit Mühe darauf ein, weil sie halt einfach die ganze Zeit eingetrichtert bekommen, dass Jey Uso der Dude ist, den sie abfeiern, so. Ja. WWE hat halt Mühe, sich so vom Gefühl her darauf zu committen, wen man jetzt eigentlich gerade mal hassen soll, weil sie halt einfach mehr Geld damit verdienen, wenn man Leute mag, selbst wenn es Heel sind. Die verkaufen halt Merch. Das ist so, also wenn ich irgendwie mit dem Finger drauf zeigen müsste, was gerade das Problem ist, was mich hier und da einfach so Fragen zurücklässt und auch mir Schwierigkeiten bereitet, so richtig in Stories reinzufallen, ist halt wirklich, dass ich manchmal nicht checke, was einfach so wirklich die Fronten sind, eben weil das so ist, weil ich keine klaren Heels kriege.
Ey, ich glaube auch, diese ganzen Leute, die jetzt irgendwie eigentlich heelisch agieren, Bloodline, Punk, dass die alle irgendwie nicht so richtig heel gezogen werden können, weil die halt noch echt zu viel Merch verkaufen und irgendwie man mit den Faces halt mehr Geld macht als mit Heels. Reigns, so. Und Jey Uso ist eigentlich das absurdeste Beispiel davon, weil der sagt halt wirklich eigentlich auch echt komische Sachen mitunter.
Ja.
Macht aber immer noch so, also dieses ganze fröhliche Jiden, das passt gar nicht zu seinem ansonstigen Auftreten. Der ist ja immer schwarz gekleidet, guckt grimmig, ist total genervt von allem, kriegt die Jobs irgendwie nicht geregelt, was er so machen soll. Und gleich, dann geht er noch durchs Publikum und wird so abgefeiert. Ich verstehe das auch nicht. Also Jey Uso ist für mich das Absurdeste irgendwie.
Ja, und dann kommt halt dieses seltsame, ich kann das auch nicht mehr hören, ne? Dieses Tribal Chief called the play. So, gotta run it. Ja. Und dann bist du so, ja, okay, aber es sagt halt auch einfach gar nichts, dass du einfach das machst, was dir gesagt wird.
Ja. Also der war ja schon rebellischer, als er noch bei Bloodline 1.0
irgendwie war
und der Right-Hand Man war. Da war er rebellischer.
Ja, ja,
weil er
ja,
auch mal Sachen hinterfragt hat und so. Jetzt ist er World Champ gewesen und alles. Solo hat das ja alles gesagt.
Ja.
War World Champ und so, war absolut auf dem Peak, Royal Rumble-Sieger und sowas. Jetzt halt einfach nur so ein Lapdog.
Ja. Ja. Ja, und dann selbst seine neue Catchphrase, die ich eigentlich geil finde, ne? Dieses mit dem This Your Warning Shot, bow.
Ja.
Finde ich eigentlich voll geil.
Hm.
So. Selbst die hat Solo einfach so geil hops genommen, indem er da einfach so ein
zerstört,
Pie, so ein Piu dran gehängt hat.
Ey, wie er sich umdreht und sagt, ey, ist er, boah, irgendwer verletzt.
Ja, das ist so geil.
Geil.
Oh, also, ja.
Verballhornung, also das war so ein WWE unkonformer Humor.
Voll.
So, das hat mich so überrascht, dass Sikoa das so genommen hat.
Ja.
Sehr lustig.
Wirklich.
Sehr lustig.
Während Solo Sikoa halt weiterhin in diesen Outfits halt rumläuft.
Ja.
Es ist so geil. Wenn er da so im Publikum steht, sieht das für mich aus wie der samoanische Jörg Dräger. Er fehlt als nächstes, dass er jemandem 500 Euro gibt, damit er Tor 3 nimmt und den Song sieht.
Das ist so krass, Alter.
Ja.
Ja.
Oh, apropos, völlig außerhalb der Reihe und random. Wir sind ja 8 Jahre alt geworden, ne, mit unserem wundervollen Q&A-Podcast, da haben wir das ja zelebriert. Und wir haben total schöne Geburtstagsgrüße von euch bekommen. Kann man auch einfach mal nach so 2 Stunden Podcast sagen. Besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle Buttfried Bundy zukommen lassen für die Schwitzkastentorte, die er sicherlich gebacken und fotografiert und nicht mit KI generiert hat.
Natürlich nicht, ja.
So, nee, aber repräsentativ für all die lieben Geburtstagswünsche, vielen, vielen Dank.
Ja,
danke. Ihr seid doch das eigentliche Geschenk, ihr Mäuse.
Ja, das erfreute uns sehr, alles.
Jo. Ja, so, Bloodline.
Gut.
Ja, Dings, und keine Ahnung, gefühlt ist jetzt nach dieser Unterbrechung des Matches Seth Rollins gegen Roman Reigns die Bloodline-Story wieder da anknüpfend, wo sie vorher eigentlich war. Jacob Fatu ist die designierte Killermaschine von Roman Reigns und er hat Spaß an seinem Spielzeug und die anderen versuchen auch dem Tribal Chief zu gefallen.
Ich frage mich, was solche Matches wie dieses Six-Man-Tag bei SummerSlam überhaupt für eine Bedeutung haben, wenn danach einfach alles ist wie vorher.
Ja.
Ich finde, also auch so Non-Title-Matches sollten mal Fäden beenden. Das hatten wir mit, das sieht man immer wieder, diese MFTs haben doch damals auch gegen irgendwen einfach ewig, gegen die Wyatt Six, einfach ewig immer weiter gefehlt und so.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, was das soll. Jetzt geht's ja wieder mit den Leuten los. So, das war doch geklärt. Das war doch geklärt alles. Bei SummerSlam.
Ich weiß es doch auch.
Warum
nicht.
Wrestelt man denn dann so ein Six-Man-Tag-Match? Es ist, die Faces haben das gewonnen. So be it. So, dann sollte man sich in Ruhe lassen irgendwie. Keine Ahnung, es nervt. Also es ist Repetitive, das kann ich jetzt auch nicht sehen. Vor allem, wenn ich nicht verstehe, was manche Leute da drin für Charaktere haben. So,
ja.
Bloodline.
Ja, ja.
Ja.
Ja, voll.
Ja.
Ja, und ey, Mann, für mich ist so langsam auch so, egal wie mächtig sie ihn darstellen, für mich ist Jacob Fatu halt wirklich richtig unter die Räder gekommen nach dieser Roman Reigns-Fehde. Der ist so, weißt du, in diesem, sie haben sich ja nur die Mühe gegeben, irgendwie zu erzählen, dass er History mit Royce Keys hat, aber so krass, wie Jacob Fatu einfach nur nachplappert, was Roman Reigns ihm vorlegt, so, gegenüber Royce Keys, hat er so viel an Gesicht und tatsächlich Charakter verloren. Das ist echt schade irgendwie. Das ist wie so ein, weiß ich nicht, so ein Golem.
Ich kann mir das alles nur erklären. Und das wird nicht die Intention sein, dass man hier einfach noch klarer eigentlich darstellen will, wie heelisch Roman Reigns eigentlich ist.
Ja.
Dass er diese beiden Typen allen voran halt, ne, Fatu und Jay, einfach so klein gemacht hat und dann klein hält. Und niemand rafft's.
Ja.
Alle feuern Reigns weiter an.
Ja, ja, wirklich so. Kastriert. Es ist wirklich so dieses Checken, die Leute das eigentlich nicht. Naja, gut, dann machen wir halt weiter.
Ja.
Kastriert
die beiden, wirklich.
Ja, ja, ja. Einfach Eier genommen, Ehre genommen.
Die waren halt im Main Event beide.
Die waren beide im Main Event, ja.
Der eine hatte das sogar in seinem Beinamen.
Ja.
Wir müssen über noch Dinge sprechen tatsächlich.
Jetzt kommen wir nicht wieder mit Nakamura und MFTs.
Nee. Gunther gegen Nick Aldis, das können wir nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.
Yo.
Gunther. Scheiße, er hat keinen Vor- und keinen Nachnamen, er ist einfach Gunther, ne?
Er ist einfach Gunther, ja.
Darf Gunther auf jeden
Darf
Fall.
Darf Gunther.
Der hat mir mit dieser SummerSlam-Entrance, weißt du, vor dieser LED-Wand mit diesem Schriftzug und dieser Mucke einfach so krasse Darth Vader-Vibes gegeben. Das fand ich schon ein bisschen geil. Ja, und Nick Aldis, Alter. Nick ja. Motherfucking Aldis. Der Hund, ey.
Läuft zu Oasis ein. Das hat schon Nigel McGuinness gemacht bei seinem Comeback vor kurzem. War schon ein paar Monate her. Scheint so ein britisches Ding zu sein, Oasis.
Ach, you don't say. Ich meine, you don't say.
Ja, ja, war im Prinzip das, was wir so ein bisschen erwartet haben in der Preview, oder? Also schon. Nick Aldis sieht Bombe aus, absoluter Bodyguy.
Ja.
Und kann noch gut gehen.
Voll.
Lustige ist ja, wer das nicht gehört hat in unserer Preview, ja, dann Nick Aldis ist halt einfach jünger als diese ganzen Main-Eventer oder Top-Guys so bei WWE.
Ja.
Der ist halt unter 40 im Gegensatz zu allen anderen großen Namen. Und das sah man. Also das ging gut. Das ging gut.
Voll.
Hat natürlich auch einen der besten Gegner, die man haben kann für so ein Comeback-Match.
Ja.
Alles schön.
/ Abschiedsmatch.
Ja.
Davon ist wohl auszugehen. Blaues jetzt, Auge hat er mitgenommen.
Ja.
Einen ergreifenden Moment mit einem, mit Familie im Ring, inklusive Mickey James.
Ja.
Hat er mitgenommen.
Gut, das hatte ich ganz vergessen, dass die verheiratet sind. Das wusste ich irgendwie nicht mehr. aber schön, ja.
Ja.
Kennt sich ja noch von TNA.
Das fand ich wirklich sehr süß. Und Mann, ey, Nick Aldis war, bevor Kevin Owens so kam, für mich der Wohlfühlmoment bei SummerSlam, der war richtig ergriffen, nachdem er dieses Match geworkt hat. So, also ich hatte so das Gefühl von so, da ist was von ihm abgefallen, dass er nochmal das machen konnte,
ja,
und nochmal zeigen konnte und wirklich auf so einer Bühne Safe. Seinen Hut nehmen.
Safe.
So. Warum auch immer der nicht mehr wrestelt sonst.
Ja, keine Ahnung.
Aber das war schön. Das war, also es war wirklich sehr schön.
Ja.
Nicht zu viel, nicht zu wenig von allem. Es war genau richtig.
Genau, fand ich auch. Schön.
Jo. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. So, und dann gibt's noch, ich glaube, das letzte Thema von SummerSlam, damit wir das wirklich vollumfänglich abgefrühstückt haben. Und das ist auch nicht ganz unwichtig. Obwohl wir alles dazu eigentlich gesagt haben. Aber Chad Gable hat tatsächlich Penta um den Intercontinental-Titel gebracht und und in seiner minnesotischen Heimat seinen ersten Singles-Titel bei WWE geholt.
Auch krass, ne?
Schon
lang dabei so. Und ja, habe ich glaube ich auch getippt irgendwie, weil es halt Minnesota ist irgendwie und man diese wirklich schlimme Charaktergeschichte dieses neuen Chad Gables auf jede kitschige Art und Weise ausarbeiten möchte. Und das hat man halt hier gemacht, ja. Aber sorry, ist auch so ein Ding, interessiert mich nicht.
Ja, aber weißt du, was ich daran richtig eklig finde, so im Nachhinein?
Haben wir alles in der Preview gesagt, ja.
Nee.
Noch was Neues. Also,
ja, es gibt noch eine
Komponente. Um Himmels Willen.
Es gibt noch eine Komponente mehr. Ey, Mann, das ist einfach Chad Gable und es ist die amerikanischste Variante von Chad Gable, noch amerikanischer als er bei American Alpha jemals war. Und es ist halt Chad Gable, der gegen WWEs aktuellen Top-Luchador diesen Titel gewinnt. So, das ist Chad Gable. Ich hasse alle Luchador. Luchadores. Ich flüchte nach Mexiko, um diese Kunst dort zu erlernen. Und offensichtlich reicht ein Praktikum bei AAA, um dann halt am Ende Penta, den ja alle wirklich als den Guy, so auch ein Rey Mysterio sagt halt, du bist mein Fackelträger, so inszenieren, den wämmst er dann halt einfach weg, nachdem er so, wie gesagt, so ein Lucha-Praktikum gemacht hat, jetzt wo er wieder Amerikaner ist. Das finde ich schon bemerkenswert unangenehm.
Ja. Jo.
Wollte ich nur noch mal da hinzugefügt haben, falls irgendwem das gefällt.
Füge hinzu. Ja. 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 Ich habe es nicht mehr auf meinem Zettel sonst.
Okay.
Berühmte letzte Worte von Gunther folgen jetzt.